Fritz.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Mal nach Zahlen im Radio, jeden letzten Donnerstag im Monat. Und das bedeutet nichts anderes, als dass der Chaos Computer Club zu Gast ist und hier das Chaos Radio 2 Stunden lang über den Äther geht und ich eigentlich nur die Knöpfe drücken darf, während euch Leute vom Club Dinge über die Welt erzählen, die nur mit Strom funktioniert. Zu Gast sind heute der Herr Erdgeist. Hallo und guten Abend.
Wunderschönen guten Abend.
Herr Erdgeist ist CCC-Mitglied, allgemeines Spektakulum und seltsamer Typ. Die Bea ebenfalls. Hallo und guten Abend.
Guten Abend auch von mir.
Nochmal bitte, das war ein technisches Problem.
Guten Abend auch von
mir. Sehr schön. Bea ist, so habe ich mir das vorher sagen lassen, der korrekte Fachbegriff lautet studierte Rechtsvertreterin. Mhm. Es wird also heute auch den ein oder anderen juristischen Aspekt geben und da wird sie uns aushelfen und aufklären. Und dann ist Kai noch zu Gast. Hallo und guten Abend.
Hallo.
Kai ist auch vom CCC und kennt sich mit dem Internet, mit der anderen Seite des Internetanschlusses aus, könnte man quasi sagen. Also habe ich es richtig formuliert?
Ja, kann man sagen.
Also quasi der, der dafür sorgt, dass ihr auch Internet habt. Zum Beispiel auf sowas wie dem Kongress oder so. Worum geht es heute? Es geht heute tatsächlich um dieses seltsame Internet, von dem immer alle reden, das aber noch nicht alle haben. Ja, die meisten von euch, aber nicht alle. Und nicht nur beim Internet selbst, auch bei den ganzen Technologien, die wir darin nutzen, also Chats oder Dateiübertragungen oder Webserver oder weiß der Geier was, gibt es im Club, korrigiert mich, wenn ich jetzt falsche Dinge sage, die Vorstellung, dass es eigentlich geil wäre, wenn wir das so dezentral wie möglich betreiben. Also im Prinzip jeder kann's.
Natürlich sollen Netze jedem zur Verfügung stehen und das geht natürlich am besten, wenn es nicht eine große zentrale Instanz gibt, die allen als Central Services Netz nach Hause gibt, sondern wenn Leute auch untereinander sich vernetzen und Daten austauschen, auf Wegen, die die Telekom zum Beispiel nicht so vorgesehen hat.
Was? Das ist erlaubt? Das ist ja unglaublich. Jetzt ist es aber so, wenn, also egal welche Technologie man jemand anders zur Verfügung stellt, weil darin läuft es ja auch. Natürlich wäre es eigentlich am allerpraktischsten, wenn wir alle dasselbe, also alles selber zur Verfügung stellen, aber es wird immer so sein, ein paar Leute machen sich die Mühe, haben auch das technologische Wissen und da Bock drauf und stellen anderen Leuten etwas zur Verfügung. Aber die können sich damit böse, böse, böse in die Nesseln setzen, indem zum Beispiel jemand dann ankommt und einen, nehmen wir mal einen völlig fiktiven Fall, er macht sein WLAN auch für andere. Na, sagt so, hier, ich habe einen dicken Internetanschluss und ich möchte, dass ihr auch alle Netz habt, bitte nutzt das. Und dann kommt jemand an und lädt sich, weiß der Geier, gerade 60 geworden, David Hasselhoff runter, das alle aktuelle Best-of-Album und das kriegt dann irgendjemand mit und sagt dann, das geht aber nicht hier, da müssen wir mal rechtliche Schritte einleiten. Und dann kriegt aber nicht der Typ den Ärger, der das offene WLAN benutzt hat, weil der ist ja schon längst über alle Berge, sondern der Anschlussinhaber. Er ist nicht direkt dafür verantwortlich, sondern ist dann ein sogenannter Störungshaftung. Und dieses Konstrukt, dass also derjenige, der einen technischen Service im Internet betreibt, auch immer einen Teil der Mitschuld haben könnte, möglicherweise also juristische Komplikationen zu befürchten hat, weil er etwas anbietet, der steht diesem Ganzen, eigentlich sollten wir doch alle die Möglichkeit haben, solche Dinge zu tun, ein bisschen im Weg. Und genau darüber wollen wir uns heute Abend unterhalten, über die sogenannte Störerhaftung, also über das Bereitstellen von Technologie und die möglichen juristischen Konsequenzen, die uns hier in Deutschland da erwarten, wenn wir das machen. Und wie man das umgeht. Da gibt es natürlich dann wieder die politischen Wege und die juristischen Wege und die technischen Wege. Und all das wollen wir heute erklären. Und auch ein bisschen, hoffe ich zumindest, ein paar Geschichten aus dem Nähkästchen zu hören bekommen. Denn die Damen und Herren CCC-Mitglieder betreiben ja den einen oder anderen Service. Nur um sich das mal vorzustellen, weil der Club, den kennt ihr vielleicht irgendwie aus den Nachrichten oder weil wieder irgendein elektronischer Personalausweis auseinandergenommen wurde. Aber die betreiben auch tatsächlich jede Menge Dienste. Was alles macht ihr denn eigentlich?
Wir betreiben zum Beispiel einen Jabber-Server, wo sich die ganze Welt drauf anmelden kann zum Kommunizieren mit XMPP. Wir betreiben auch noch jetzt seit neuestem, also seit einem halben Jahr ungefähr, einen BitTorrent-Tracker. Der ist, glaube ich, jetzt der einzige große in Deutschland bisher, der so richtig offen ist für alles. Und sonst bieten wir halt eigentlich auch auf unseren gesamten Events zum Beispiel den Besuchern freies, anonymes Netz an. Und dazu machen wir auch noch diverse Anonymisierungsnodes, zum Beispiel von dem Service Tor. Da haben wir auch eine Handvoll Server und betreuen die und schauen, dass da immer schön viele Leute draufgehen können.
Dass da Leute draufgehen können, das hört jetzt komisch aus, aber es geht also bei Tor darum, dass man anonym surfen kann und das funktioniert nur, wenn es möglichst viele Computer gibt, die das machen. So, das aktuelle ganz klassische Beispiel, über das wir heute reden, also nicht das klassische Beispiel, sondern das Beispiel, an dem man es eigentlich sehr einfach erklären kann und zu dem es auch einen aktuellen Anlass gibt, ist halt diese Störerhaftung im WLAN. Und was sich genau dahinter verbirgt, damit müssen wir jetzt erstmal anfangen. Aber bevor ich das tue, gibt es noch einen Aufruf an euch. Ihr könnt gerne anrufen. 0331 70 97 110 ist die Nummer. Erdgeist hat die, glaube ich, auch schon gelernt.
Nein, nur die 0331 für Potsdam. Die zweite Hälfte musst du.
70 97 110, das ist die Hörer-Hotline. Und falls ihr zum Beispiel schon mal Störer gehaftet worden seid, also falls ihr eine Nachricht bekommen habt, so Alter, hier bezahlen wir bitte den Download und Abmahnung und überhaupt, obwohl ihr euch super und hundertprozentig sicher seid, dass ihr das gar nicht wart, könnt ihr gerne hier anrufen und mal eure Geschichte erzählen. Einfach damit man auch mal sieht, dass das tatsächlich eine praktische Relevanz hat und jetzt hier nicht irgendwie vom theoretischen Pferd erzählt wird. Und natürlich wird es halt auch um jede Menge Dinge gehen, die noch diskussionswürdig sind. Also gerade sowas wie, brauchen wir so eine Störerhaftung? Belastung vielleicht oder ist es eher doof? Braucht man die überhaupt gar nicht? Was macht man dann mit solchen Fällen, wo man das aber dann doch irgendwie rausfinden will? All das kann heute auch diskutiert werden und die Nummer dafür ist
0314 Potsdam
70 97 110. Genau. So, Bea, ausgebildete Rechtsvertreterin mit Abschluss. Kannst du uns bitte mal erklären, was genau, also jetzt sagen, juristische Laien, was ist denn genau jetzt eine Störerhaftung? Was passiert da? Warum gibt es das überhaupt?
Okay. Der Normalfall, und den kennen wir haben etwas getan und damit in Rechte von Dritten eingegriffen. Und die normale Reaktion ist, dass der Geschädigte zu uns kommt und Schadensersatz geltend macht. Mhm. Das kennen wir. Ja.
Also ich übersetze es gleich mal klassisch. Also ich habe ein Album runtergeladen. Dann Richtig. Kommt der Albumbesitzer im Zweifelsfall an und sagt so, alter Schadenersatz.
Genau, genau. Das ist der Normalfall. Ja. Und wir haben seit ein paar Jahren das Problem, dass derjenige, dem dieses Recht gehört, nicht herausfinden kann, wer jetzt tatsächlich am PC saß und dieses Album runtergeladen hat oder den Film, egal. Ja. Und man müsste jetzt zu der Situation oder zu dem Ende kommen, dass wir zwar einen Geschädigten haben, aber den Schädiger halt nicht finden. Und das ist ein bisschen unbefriedigend. Also diese Störerhaftung ist nicht klassisches Internetrecht nur.
Ja.
Also das ist eine sehr alte Geschichte, die kommt aus dem 19. Jahrhundert. Also wenn mein Nachbar auf seinem Grundstück einen Baum hat und nach dem Gewitter dieser Baum umkippt und auf mein Grundstück fällt, dann muss er ja dafür sorgen, dass es beseitigt wird.
Aha.
Also somit hat es ungefähr angefangen.
Okay.
Das sind so die Beginne von der Störerhaftung. Und da kommen wir ja alle noch mit, das ist ja noch in Ordnung. Ja.
Ja.
Im Internet haben wir das die Situation leider, dass der Geschädigte oder beziehungsweise der, der die Rechte geltend macht, des Geschädigten nur an die Information herankommt, wer Anschlussinhaber ist.
Ja.
Also nicht derjenige, der Nutzer war.
Ja.
Sondern der sozusagen dieses Internet zur Verfügung gestellt hat. Mhm. Wenn der nachweisen kann oder beziehungsweise das glaubhaft darlegen kann vor Gericht, dass er nicht selber dieses Album runtergeladen hat, fällt er diese ganze Haftung auf Schadensersatz weg und man kommt in die sogenannte Störer. Haftung. Also man geht davon aus, dass wenn ich jemand anderem, also Mann ist übrigens, sind die Gerichte, ja. Mhm. Also ist alles Rechtsprechung, was ich jetzt erzähle. Wir haben das nirgendwo kodifiziert, aber darüber können wir später nochmal sprechen.
Okay.
Erstmal, die Gerichte sagen, das ist eine Eröffnung von einer Gefahrenquelle, wenn ich jemand anderem mein Internet zur Verfügung stelle.
Okay.
Mhm. Und wenn ich eine Gefahrenquelle eröffne, habe ich bestimmte Pflichten.
Aha.
Die nennt man Prüfpflichten.
Okay.
Und wenn ich diese Prüfpflichten nicht einhalte, also nicht umsetze, komme ich in die Haftung als Störer. Also ich bin sozusagen kausal daran beteiligt, dass jemand anderes einem Dritten einen Schaden zufügt.
Also möglicherweise hinkt das Beispiel, aber in meinem Kopf formt sich gerade, ich betreibe eine Straße, also ich habe eine Straße und darauf passiert ein Unfall. Der Fahrer beginnt aber Fahrerflucht. Weil ich da aber eine Mautstation auf der Straße betreibe, könnte ich möglicherweise wissen, wer das war.
Naja, aber du kannst es, dieses Beispiel vom Fiktiven in die Realität. Also die Sache ist, ich habe ein Auto,
ja.
Ein Kfz und das ist auch eine Gefahrenquelle. Ja, also damit kann man Menschen umbringen oder sehr intensiv verletzen. Das ist genau das Gleiche. Also hier bin ich auch verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung zu haben, also irgendwas abzusichern, weil man davon ausgeht, dass Schäden entstehen, damit die kompensiert werden können.
Okay.
Also deshalb, also wir haben ja alle die Haftpflichtversicherung.
Hoffentlich.
Naja. Und wenn nicht ganz klar ist, wer das Auto gefahren hat, dann muss man ab dem zweiten Mal ein Fahrtenbuch führen, damit wieder derjenige, der mit meinem Kraftfahrzeug, was nur mit meinem Namen assoziiert ist, dann auch zurückverfolgt werden kann.
Okay.
Der Knackpunkt bei der Störerhaftung sind aber diese Prüfpflichten.
Ja.
Mhm. ist wahrscheinlich ein bisschen schwer, sich wirklich darüber zu streiten, ob es eine Störerhaftung gibt, ja oder nein. So, weil das ist einfach Rechtsgeschichte schon mittlerweile.
Also, das hört sich jetzt sagen, also das hört sich an nach einer wissenschaftlichen Diskussion, die Störerhaftung gibt es in Deutschland.
Ja, richtig, okay. Richtig. Für alle Bereiche außerhalb Internetrecht würde man da auch nicht wahnsinnig drüber diskutieren können. Ja? Mhm. Also das hat sich ins Internet rein entwickelt. Die Problematik ist aber, wie viele Pflichten und auch wie sehen die dann konkret aus, muss derjenige haben oder muss ihm übertragen werden, der eben Internet für Dritte zur Verfügung stellt. Aha. Also da gibt es Nummer eins eben, dass ich diejenigen, die meinen Internetzugang nutzen, dass ich die belehre. Mhm. Was weiß ich, eine Splashpage oder mündlich protokolliere.
Können wir nachher nochmal machen, wie man das machen kann?
Inhaltlich darauf hinweisen, was man im Internet nicht machen darf. Also Kinderpornos, Urheberrechtsverletzung, Straftaten, Volksverhetzung.
Ja. Raubmordkopien.
Die es nicht gibt, ja genau. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, ich muss, also das ist Rechtsprechung, das ist umstritten und das sind auch die unteren Instanzen. Mhm. Also jeder Jurist weiß, was ich damit meine. Ja, also das ist keine herrschende Meinung. Wir haben aber keine höchstrichterlichen Rechtsprechungen in dem Bereich. Man muss also sagen, Landgerichte, den Nutzer dann auch kontrollieren. Also wenn es jetzt ein WG-Mitbewohner ist, muss ich in das Zimmer von demjenigen reingehen, muss an den PC ran und müsste kontrollieren, dass er keine Urheberrechtsverletzung zum Beispiel macht.
Immer? Oder wenn es zu einem Schadensfall gekommen ist?
Ja, wird umstritten. Also okay. Dass ich überhaupt, also gehen wir mal von dem Fall aus, dass es jetzt noch nie irgendwas passiert. Yeah. Ja, ich muss damit gar nicht rechnen, dass ein WG-Mitbewohner Urheberrechtsverletzungen begeht. Yeah. Da gibt es Stimmen, und das sind auch die berühmten Gerichte in Hamburg, die sagen, ja, ich muss kontrollieren, auch wenn ich nicht davon ausgehen muss, dass derjenige das tut, weil es ist allgemein bekannt, dass es Urheberrechtsverletzungen im Internet gibt und dass die Wahrscheinlichkeit ist einfach hoch, dass es gemacht wird.
Das heißt sozusagen, im Internet gilt die Unschuldsvermutung eigentlich nicht.
Das ist wunderbar zusammengefasst. Das ist eine sehr harte Kritik, richtig, genau. Also das sind einzelne Gerichte, die das in Deutschland sagen. Hm. Das sind nicht viele. Ja? Und wir haben viel zu wenig Rechtsprechung in dem Bereich und eben auch keine BGH-Rechtsprechung. So, Oberlandesgerichtsrechtsprechung wird auch schon sehr dünn. Aber du hast es richtig zusammengefasst. Im Prinzip geht es darum, dass es so einen Generalverdacht gibt. Also jeder, der ins Internet geht, ist dann potenziell ein Straftäter. Also wir müssen kontrollieren. Ja?
Jetzt, das bringt mich zurück zu einer Sache, die du gesagt hast, die mir gerade auffiel. Du hast gesagt, wenn es dazu kommt und ich als Betreiber sozusagen abgemahnt werde, dann muss ich glaubwürdig machen, dass ich es nicht selber war. Wie soll ich denn das machen?
Ja, das Sicherste ist, man war im Urlaub. Also man kann wirklich darlegen, dass man nicht zu dem Zeitpunkt zu Hause war und den Router benutzt hat.
Das heißt, und wenn ich tatsächlich zu dem Zeitpunkt möglicherweise in der Nähe meines Internets gewesen sein sollte, dann war ich es auch.
Naja, das ist... Also es wird dann schwieriger. Ja, man muss dann das schon eröffnen und dem Richter glaubhaft darlegen, dass es noch andere gibt, die in Betracht kommen, die das auch gemacht haben. Also höchstwahrscheinlich auch. Ja. Also wenn ich jetzt alleine lebe und ein verschlüsseltes WLAN habe und nur ich eben darauf Zugriff habe, dann wird es schwer fallen, nachzuweisen oder beziehungsweise es glaubhaft vor Gericht zu machen, dass ich eben derjenige nicht war, der...
Jetzt, aber ich muss mal fragen, also soweit ich vermittle, ist es ja technisch, heißt der verschlüsseltes WLAN nicht, dass da keiner rein kann?
Ich glaube, rechts und links von mir, die könnten dann...
Okay,
wenn ich da kurz einhaken darf, Sie sagen, dass man nach dem aktuellen Stand der Technik sein Netzwerk verschlüsseln soll und das heißt dann gerade WPA2 und das ist schon doch sicher genug gegen fremde Eindringlinge.
Naja, wir reden jetzt aber nicht sozusagen über das Vorbeifahren und ins Internet rein, sondern sagen, die Frage ist, wenn ich mein WLAN WPA2 verschlüssele, ist das dann hundertprozentig sicher?
Nein, es gibt gar keine hundertprozentige Sicherheit.
Also es ist gegen Brute-Force-Attacken, gegen schwache Passwörter natürlich nicht sicher. Dann wird dir aber unterstellt, dass du es nicht nach Stand der Technik abgesichert hast.
Nee, wenn ich WPA2 verschlüsselt habe, dann kann mir das nicht unterstellt werden.
Okay. Na doch, wenn du ein schwaches Passwort nimmst, dann...
Also ich halte aber mal fest sozusagen, ich wohne alleine, habe mein WLAN mit WPA2 verschlüsselt und trotzdem ist jemand bei mir eingebrochen und hat illegale Musik runtergeladen. Ich war es dann aber trotzdem.
Weil alles dafür spricht, dass du das warst.
Du kannst natürlich am Ende hingehen, den Sachverständigen holen, der deinen Rechner forensisch analysiert und dann versuchen, das Gericht davon zu überzeugen, dass dein Rechner überhaupt nicht dazu in der Lage ist. Und
wie
du irgendwie
teuer ist das?
Einen IT-Sachverständigen, die nehmen da so 6.000 Euro aufwärts.
Okay, also wir halten mal fest, scheint tatsächlich so zu sein. Also wenn ich einen Internetanschluss habe, dann bin ich erstmal schuld. So.
Wie mit dem Auto im Straßenverkehr.
Okay, gibt es Haftpflichtversicherung für Internetanschlussbetreiber?
Eine gute Frage.
Gibt es das schon? Also ich meine, die Versicherungsindustrie kommt doch auf aller möglichen Ideen. Da könnte man noch mal so ein...
Ja, die jauen aber auch rum, dass sie immer plus minus, wenn es gut läuft, rauskommen. Also ich habe noch nicht davon gehört. Okay. Ja, vielleicht ist es eine Marktlücke.
Liebe Versicherer, ich würde mir da was geben. Also egal. So.
Ich will noch mal kurz eine Sache sagen. Okay. Ich habe das jetzt einfach so dargelegt, nicht, dass irgendjemand denkt, dass ich das hier vertrete. Ja? Mein Problem ist, das nachvollziehen zu können, dass das Internet überhaupt eine Gefahrenquelle ist. Ja? Verstehe ich nicht, woher das kommt. Also ich nehme an, dass das einfach eine zielgerichtete Argumentation ist. Also man möchte zu einem bestimmten Ziel kommen. Mhm. Aber klare Argumente, warum das Internet jetzt eine Gefahrenzone sein soll, kenne ich nicht. Also wenn wir alle mal auf unser...
Wenn ein Jurist sagt, dass etwas sei eine Gefahrenzone, dann heißt das in Normalsprech übersetzt, da ist es wahrscheinlicher, dass was Böses passiert, als was Gutes.
Nee. Also man muss unterscheiden zwischen Risiko und Gefahrenzone. Natürlich.
Okay. Ja,
also wenn ich ein technisches Hilfsmittel, Arbeitsmittel nutze, da ist immer ein Risiko dabei. Ja. Ja? Gefahr bedeutet aber, wenn ich nicht einschreite, also das heißt, wenn der Sachverhalt einfach bis zum Ende so durchläuft, dann entsteht am Ende ein Schaden.
Ah, okay.
Und ich bin so oft im Internet. Ja.
Ja.
Und da entsteht überhaupt kein Schaden. Obwohl Dritte nicht eingereicht.
Du bist nicht mehr jung und du machst keine Facebook-Partys.
Leute.
Erdgeist, ich glaub, das wird's zurücknehmen.
Ja, bevor es jetzt hier zu emotionalen Differenzen der Beteiligten kommt, möchte ich das gerne nochmal auf den sachlichen Stand zurückheben und fragen. Also die Juristen sagen, das Internet ist ein Ort, wo es zu hundertprozentiger Sicherheit zu Schaden kommen wird. Also eine Gefahrenzone.
Ja, also nicht die Juristen, die Gerichte, denen ich jetzt gerade gesprochen habe. Also ein paar.
Ich möchte sagen, der juristische Begriff Gefahrenzone bedeutet, wenn etwas eine Gefahrenzone ist, dann wird daraus Schaden entstehen.
Richtig, wenn ich nicht eingreife, dann entsteht ein Schaden.
Und die Störerhaftung bedeutet also, weil das Internet eine Gefahrenzone ist, bin ich verpflichtet einzugreifen, damit dieser Schaden, der auf jeden Fall entstehen wird, wenn ich nicht eingreife, abgewendet wird.
So sieht es aus.
Und wenn etwas Böses passiert, habe ich, als der den Internetanschluss betreibt, nicht eingegriffen und habe deswegen dazu beigetragen, dass die Gefahrenzone das machen kann, was ihr natürliches Wesen ist, nämlich Schaden.
Richtig. Ich habe kausal dazu beigetragen, dass dieser Schaden entstanden ist.
Okay, ich möchte jetzt mein Internet nicht mehr aufmachen an dieser Stelle und ich vermute, das geht vielen anderen Leuten bei euch
nein,
auch so.
Nein, man muss, nein. Nee, also, nee,
Entschuldigung,
diese Rechtsprechung ist hochgradig angreifbar. Nee,
Entschuldigung, dazu möchte ich auch heute noch kommen, aber wenn man das gehört hat, und das ist ja auch das, was sozusagen in den Medien meiner Meinung nach sozusagen eher kommuniziert wird, oder nicht in den Medien, das ist Quatsch, was halt einfach kommuniziert wird, also was ankommt bei den Leuten, die sich nicht mit diesem Thema auseinander beschäftigen und die keine Juristen sind und sagen so, ja, das ist doch aber angreifbar, sondern Leute einfach wie du und ich, die jetzt hören, okay, das ist eine reelle Chance, dass dir das passiert. So. Also möglicherweise geht das auch anders und möglicherweise habe ich auch 6.000 Euro auf der Kante, um einen IT-Sachverständigen für meine Rechneruntersuchung zu bezahlen. Aber tendenziell setze ich mich dem Risiko aus, böse sexuell im Hinterteil belästigt zu werden, um mal das diplomatisch auszudrücken, wenn ich einen WLAN aufmache. Und dann vergeht mir natürlich die Lust. Also dann sage ich tatsächlich so, ja, also möglicherweise für eine bessere Welt könnte man das machen, aber ich habe im Zweifel keinen Bock, keine Zeit und keine Kohle und keinen Stress, um mich damit auseinanderzusetzen.
Genau das, was du sagst. Deshalb muss man sich politisch und gesellschaftlich mit dem Thema auseinandersetzen. Im Prinzip ist es unsere Entscheidung, wie wir mit dem Internet umgehen. Ist es jetzt halt frei? So, also kann ich frei kommunizieren, kann ich frei Informationen bekommen, etc. Oder nicht. Ja.
Also ist die Frage, ist das Internet eine Gefahrenzone?
Natürlich ist es nicht, aber wenn wir dank des fliegenden Gerichtsstandes alle diese Fälle in Hamburg vor diesem berüchtigten Landgericht Hamburg verhandeln lassen, dann wird das wahrscheinlich irgendwann mal zur ständigen Rechtsprechung werden. Und das ist, glaube ich, so einer der Punkte, die wir demnächst einmal angehen müssen.
So, jetzt hast du schon gesagt und fangen wir nochmal sagen wieder oben bei den Juristen an, dass diese Argumentation, die jetzt also für den normalen Menschen das ist, was Realität ist, dass die juristisch angreifbar ist. Was sind denn da die Punkte, wo man als Jurist jetzt sagen könnte, ja, entschuldigen Sie mal, aber da geht's doch anders?
Na, Nummer eins ist, dass diese Rechtsprechung von Hamburg überprüft wird, von höheren Instanzen, also ich spreche vom BGH, darüber würde man sich freuen, ja, oder von anderen Oberlandesgerichten, also dass man eben Verfahren nicht vor Hamburg hat. Und inhaltlich, wenn ich etwas juristisch behaupte, muss ich das begründen, brauche ich Argumente. Ja, in Hamburg sagen sie oder gehen sie einfach von dem Fakt aus, in den Medien gibt es die Information, dass Urheberrechtsverletzungen erfolgen und Schlussfolgerung ist, das ist eine Gefahrenzone. Mhm.
Entschuldigung, darf ich kurz, ist das dieses Müllmann-Syndrom, dass wenn alle Fälle, die das Urheberrecht betreffen, bei einem angeschüttet werden, dass man dann irgendwann nicht mehr glaubt, dass es Leute gibt, die das Internet für irgendwas anderes benutzen als File-Sharing, sodass die da irgendwie eine ganz, ganz eigene Fehlwahrnehmung über das Internet dann im Laufe der Zeit entwickeln, oder?
Das ist etwas, was Richtern generell schon seit Jahrtausenden vorgeworfen wird. Die Perspektive, die sie haben, auf diejenigen, über die sie urteilen, sie lernen halt immer nur diese eine Geschichte. Ja? Also sie haben es immer mit Leuten zu tun, die sich eben falsch verhalten haben. Sie sehen nicht das Gesamte, so, das gesamte Bild. Also sie sehen jetzt nicht 80 Millionen Einwohner in Deutschland, sondern sie sehen halt 20, die bei ihnen vorm
Gerichtsstand stehen und dort irgendwie verurteilt werden. Okay, ja. Das heißt, wir haben jetzt schon mal geklärt, was diese Störerhaftung ist und haben, das finde ich nicht unspannend, auch die Denkweise des juristischen Apparats aufgezeigt ein bisschen und werden dann gleich mal dazu kommen, was man dagegen tun kann, warum ihr was dagegen tun wollt, haben wir jetzt schon gerade besprochen. Mich würde dann nochmal interessieren, dass wir ganz praktisch vorgehen. Ihr betreibt ja diese ganzen Dienste und dass ihr mal möglicherweise eine kleine Einschätzung geben könnt, wie hoch denn so in eurer praktischen, konkreten Erfahrung die Fälle sind, wo dann Leute tatsächlich Unsinn treiben. Und dann können wir auch noch dazu kommen, wie das, also was genau in so einem Störerhaftungsfall eigentlich passiert. Also wie es dazu kommt, dass auf einmal bei euch im Briefkasten ein Brief ist, wo drin steht 1200 Euro oder 40 Fantastilliarden, je nachdem, was sich die Abmahnanmelde gerade ausgedacht haben. Wir hören vorher eine kleine Musik noch. Die kommt, die komplette Musik in dieser Sendung heute vom Sampler Chiptunes for the Win. Sehr gutes Stück und wir hören jetzt den ersten Track. Best Girl at a Party heißt das, glaube ich, danach. Fritz Info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr.
haben wir es doch. Die neuen Deutschpoeten dieses Jahr sind Mia, Max Herre, Hekuleskis, Imo Hauer, Masimo, Vierkan Rehlager und Imbensko.
Moment mal, da fehlt was.
Ach ja? Was denn?
Na, Thees.
Stimmt ja. Thees ist ja jetzt auch mit dabei.
Die neuen Deutschpoeten.
Jetzt auch mit Thees Ullmann.
Und wie häufig schlägt dein Herr?
Und natürlich Masimoto, Vierkan Tretlager und Max Herre. Mia, Timo Hauer, The Koletskis und Tim Bensko.
Sag einfach, ja, sag ja.
Die neuen Deutschpoeten.
Samstag, 1. September, live und Open Air im IFA Sommergarten auf dem Messegelände Berlin.
Solange es noch Karten gibt, gibt es Karten auch bei Fritz im Netz.
Die neuen Deutschpoeten.
Das Fritz Open Air Festival.
Ach ja, moderiert von Hanne Tesfay und Bosse.
Fritz. Immer gute neue Musik.
Und das hört man.
Um kurz nach halb elf.
Fritz Info.
Nachrichten.
Mit Liane Groß.
EU-Kommissionschef Barroso hat Griechenland versichert, dass es auf die Hilfe der anderen EU-Länder zählen kann. Allerdings müsse Athen auch seine Verpflichtungen gegenüber den Gläubigern erfüllen, sagte Barroso nach einem Gespräch mit Ministerpräsident Samaras. Barroso betonte, der Verbleib Griechenlands in der Eurozone sei der einzige Weg, den Schwächeren zu helfen. In Potsdam hat am Abend wieder eine Razzia im Vereinsheim der Hells Angels stattgefunden. Gleichzeitig durchsuchte die Polizei 16 Wohnungen von Vereinsmitgliedern in Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt. An den Durchsuchungen waren 300 Beamte beteiligt. Festnahmen habe es nicht gegeben, teilte die Polizei mit. Bei den Razzien der letzten Wochen waren wiederholt Waffen und waffenähnliche Gegenstände gefunden worden. In Deutschland gibt es so viele ausländische Studenten wie noch nie. 2011 waren hier erstmals über eine Viertelmillion eingeschrieben. Nach einer Studie des Deutschen Akademischen Austauschdienstes studieren vor allem Chinesen häufig hierzulande. In westlichen Ländern bleibt Deutschland als Gastland bei Studenten dagegen weiter unbeliebt. In Moskau hat die Opposition friedlich gegen den zunehmenden Druck auf Andersdenkende in Russland demonstriert. Die rund 3000 Teilnehmer forderten vor allem die Freilassung von Oppositionellen, die nach einer Kundgebung am 6. Mai festgenommen worden waren. Das berichtete der Radiosender Echo Moskwi. Damals hatten zehntausende Menschen gegen die dritte Amtszeit von Präsident Putin demonstriert.
Wetter.
Mit den aktuellen Temperaturen in Berlin gerade zwischen 22 und 25 Grad, in Angermünde 21, Wittenberge 22, Frankfurt 23, in Potsdam und Neuruppin 24 Grad und in Cottbus 26 Grad. Es gibt immer noch ein paar Wolken am Himmel, im Osten und im Süden Brandenburgs, da kann es auch mal krachende kleine Wärmegewitter geben und die Temperaturen, die sinken in der Nacht weiter auf bis zu 13 Grad. Tagsüber dann wieder viel Sonne und Temperaturen bis 32 Grad.
Verkehr.
Nach Brandenburg A12 Berlin Richtung Frankfurt-Oder zwischen Raststätte Biegnerhellen Süd und Frankfurt-Oder Wester steht auf der rechten Spur ein kaputter Laster. Passt hier auf und ansonsten gute Fahrt.
Fritz ist eine Produktion des RBB.
Und wenn ihr bei Fritz mitmachen wollt, dann macht doch mit.
Macht doch mit.
Auf fritz.de/mitmachen.
Fritz,
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden
stehen heute im Zeichen des Chaos-Radios. Der Chaos-Computer-Club ist in Gestalt von Erdgeist, Bea und Kai zu Gast. Und es geht um die Störerhaftung, also das juristische Konstrukt, das euch dafür verantwortlich macht, dass ihr mit dafür verantwortlich seid, wenn über euer WLAN, das ihr möglicherweise aus Freundlichkeit aufgemacht hat, Unsinn getrieben wird. Wir haben in der ersten halben Stunde genauer erklärt, wie dieses juristische Konstrukt funktioniert und gelernt, dass manche Juristen davon ausgehen, das Internet sei eine Gefahrenzone, heißt, da kann es nur zu schlimmen Sachen kommen. Jetzt haben wir zufälligerweise auch Leute am Start, die für den Club bei großen Veranstaltungen, wie zum Beispiel im Chaos Communication Kongress, riesige Netzwerke betreiben. Und da würde mich jetzt doch einmal das Verhältnis interessieren. Also man betreibt so ein Netzwerk, ich weiß nicht, ist Kongress ein gutes Beispiel, Kai?
Auf dem Kongress passiert inzwischen relativ wenig. Mag einerseits daran liegen, dass zum Beispiel viele im Weihnachtsurlaub sind und es gar nicht mitbekommen, dass irgendwie ihre Server aufgemacht werden. Andererseits blacklisten das ganz viele. Also die sperren zum Beispiel den Kongress vorne rein, weil sie wissen, dass da immer nur Böses rauskommt, nichts Nützliches. Und es gibt natürlich auch Leute, die das einfach nutzen, dass sie mal endlich performantes Internet haben, das auch anonym ist. Mhm. Und gehen da halt ganz ungehemmt vor.
Also sagen, das heißt, die Rate an Leuten, die, ich sage mal, justiziablen Unsinn treiben, ist schon höher als normal in so einem Netzwerk, in so einem Veranstaltungsnetzwerk vom Club.
Zu anderen Veranstaltungen auf jeden Fall, aber das hält sich, also jetzt um mal Zahl zu sagen, auf die, glaube ich, 3000 Besucher letztes Jahr, kamen wir auf 3 bis 4 Abuse-Calls.
Abuse-Calls sind also sagen Leute, die, genau, denen irgendwas gehackt worden ist aus dem Netz vom Kongress.
Genau, die sich dann melden, dass da was passiert ist und wir da mal was gegen unternehmen sollen. Mhm. Also viele werden wahrscheinlich auch gehackt und merken das überhaupt nicht, beziehungsweise ignorieren es einfach und machen es neu oder reparieren es. Aber es gibt natürlich dann auch die kleine Anzahl der Leute, die sich dann halt meldet, bei uns anruft und dann mit uns eine Lösung sucht, wo wir ihnen einerseits zum Beispiel helfen, Schadensbegrenzung zu machen oder zum Beispiel einfach, dass wir ihr Netz sichern und man vom Kongress aus nicht mehr zugreifen kann, dass da nicht weiter Unsinn getrieben wird.
Aber so Verhältnismäßigkeit, wie viel Unsinn, wie viele Leute, die das einfach nur normal nutzen, kann man das irgendwie sagen?
Ich würde sagen, inzwischen der Großteil des Kongresses benutzt es einfach nur, um halt irgendwie Twitter zu klicken, Internet zu browsen und der kleinste Teil davon benutzt es wirklich, um Schaden zu verursachen.
Jetzt ist ja sagen, der Kongress auch so, also eine geballte Ladung Hacker an einem Platz. Jetzt betreibt ja vom Club auch ein paar Dienste, die also Leute im alltäglichen Gebrauch benutzen. Gibt es da auch, also was hatten wir? Irgendwie Jabber hatten wir, einen BitTorrent-Tracker. Was gibt's noch?
Und Tor-Notes.
Tor-Notes. So, und da gibt es ja, also Tor hat man zum Beispiel immer wieder, irgendjemand betreibt so, also okay, andersrum, wir müssen mal ganz kurz erklären, was es ist. Tor ist ein Netzwerk, das der Anonymisierung dient und das ganz grob erklärt funktioniert so, dass man in einem Rechner seine Anfrage rausschickt, dann geht es durch ein ganzes Netzwerk und dann kommt das auf der anderen Seite wieder raus.
Und die andere Seite kann irgendwo sein, unter anderem in Deutschland.
Genau, und wenn dann sozusagen, und wenn irgendwo irgendwas Böses passiert, dann ist dieser Tor-Exit-Node, also der Ausstiegspunkt aus diesem Tor-Netzwerk, quasi für die Leute, die das Internet als Gefahrenzone ansehen, der Angriffspunkt. Dann sagen die so, der Computer steht bei dir, du bist schuld. So, ihr betreibt jetzt vom Club einen oder mehrere?
Wir betreiben mehrere Exit-Nodes verteilt auf mehrere Rechenzentren und dort, einfach dafür, dass wir einer der größten Exit-Nodes mit sind, hält sich dort auch die Abuse-Anfragen echt in echt engen Grenzen. Also die Polizeien kommen bei uns ab und zu mal vorbei, wenn es dort Fälle von Verhetzung gab oder jemand kinderpornografische Bilder hochgeladen hat, aber das ist so viele Anfragen, wie wir da durchleiten, dazu ist es im Vergleich einfach verschwindend gering, was dann bei uns vorbeikommt. Und üblicherweise können wir die dann auch beschwichtigen mit einem, ja, wir behalten keine Logs und dann nehmen die das zu den Akten und dann ist es damit meistens auch erledigt. Okay.
Also die Polizei, die versteht es inzwischen sogar, wenn man sagt, dass das ein Tor-Exit-Node ist und man ihnen dann zum Beispiel aus dem Tor-Directory zeigt, dass wir ein eingetragener Exit-Node sind. Und dann wissen sie dort inzwischen einfach schon, dass sie da nicht mehr weiter ermitteln können. Andererseits kriegen wir da aber auch eine ganze Menge Anfragen von zum Beispiel Forenbetreibern oder irgendwelchen Leuten, ja, mein E-Mail-Account wurde von eurer Adresse aus gehackt, aber dann kann man inzwischen so eine Standard-E-Mail hinten dran schreiben, die einfach nur aussagt, was ein Exit-Node ist, dass es ein Anonymisierungsdienst ist und wir da nichts unternehmen können, außer ihn jetzt zu filtern und sagen, man kann nicht mehr von dem Exit-Node drauf zugreifen. Aber selbst das heißt dann auch nur, dass der Angreifer dann rein theoretisch ein anderes Netzwerk, einen anderen Exit-Node nehmen würde und einen anderen Weg rausfindet.
Und okay, wenn Kai sagt sowas wie, da kommen ziemlich viele vorbei, dann heißt das auch nicht, dass die im Minutentakt eintrudeln, was man erwarten sollte, wenn man wirklich das Internet als Gefahrenzone einfach nur betrachtet. Also
von den automatisierten Anfragen kriegen wir am Tag so 20 Stück circa, aber von den individuellen, wo sich dann wirklich eine Person hinter befindet, die dann sagt, so, hier ist was passiert, das sind vielleicht 2 die Woche, wenn es viel sind. Also das ist sehr, sehr wenig.
Habt ihr auch eine Zahl zu sagen, wie viel, keine Ahnung, wie man das sagt, wie viele User der aus dem Exit-Node rauskommen?
Nee, das können wir so nicht sagen. Also wir sehen halt einfach, wie viel Traffic die machen. Aber ob da jetzt irgendwie ein User dahinter hängt, der einfach nur ganz viel File-Sharing macht oder ob da jetzt 40.000 Leute dahinter sind, die irgendwie bitweise kleine Nachrichten rausschicken, das können wir nicht sehen, beziehungsweise, also technisch könnte man das sehen. Aber wir erheben diese Daten gar nicht, weil in dem Moment, wo sie anfallen würden, könnten sie wieder irgendwo Schaden verursachen.
Okay. Jetzt, also sagen, da ist technisch verhindert, dass ihr störerhaftungsgehaftet werdet, weil ihr könnt einfach nicht sagen, wer es war. Jetzt ist beim BitTorrent-Tracker, würde ich ja so mal annehmen, da, also ja, man kann auch große Linux-Distributionen per BitTorrent verteilen, aber ich würde ja trotzdem mal tippen, dass der Großteil da möglicherweise Raubmordkopien sind.
Das würde ich so auch nicht sagen. Also Okay. Wir schauen da auch wieder nicht rein. Mhm. Aber so nach dem, was wir jetzt von Anwälten die ersten Faxe bekommen, wo sie uns darum gebeten haben, die Justin Bieber CD, da kam wohl irgendeine neue raus, die war ein paar Tage vorher schon im Internet geleakt. Und da wurden wir freundlich auch erst gebeten von der Anwaltskanzlei, wir sollten da die Infohashes sperren. Und das haben wir auch gemacht. Und so.
Entschuldigung, die Infohashes sperren?
Das sind digitale Fingerabdrücke von den Dateien, die benutzt werden, um sich beim Tracker eine bestimmte Datei abzuholen. Mhm. Aber wir sehen halt immer nur die Fingerabdrücke und können aus diesen kurzen Zahlenketten, das sind so 40 Hexadezimalzahlen, können wir nicht sehen, was es ist. Deswegen müssen wir mal darauf warten, dass irgendjemand daherkommt und sagt, diese Zahlenkette da ist der Fingerabdruck eines Werks von uns und das wird da über euren Tracker mit verteilt und bitte filtert das doch mal, dass die Leute, die diese Datei da tauschen möchten, sich über den Tracker nicht mehr finden. Und
juristisch, ja?
Also wobei man anmerken muss, auf dem Tracker das Austauschen, das sagen jetzt, also denken viele, dass wir da wirklich auch die Datei nehmen, reinschieben und zu Leuten verteilen, aber so ein Tracker macht nichts anderes, das ist wie ein schwarzes Brett, wo oben irgendwie der Info-Hash steht, halt die Überschrift. Und Leute, die diese Dateien haben, kleben dann ihre Adresse drunter. Und wir tauschen im Endeffekt nur die A- und B-Punkte aus, um eine direkte Kommunikation herzustellen. Aber an den Dateien hat so ein Tracker, sieht er überhaupt nichts von.
Also das ist schon mal ein interessanter Unterschied zu dem Tor-Exit-Node, weil da könnt ihr tatsächlich nichts machen. Ihr könnt auch keine User sperren oder sowas, weil ihr gar nicht wisst, wer da unterwegs ist und was der da macht. Hier ist es schon so, da können halt Leute kommen und sagen so, okay, diese bestimmte Information, die macht gerade Schaden, das heißt, sperrt die mal und das müsst ihr dann auch machen, weil wenn ihr das nicht macht, werdet ihr dann verantwortlich.
Siehst du
das
richtig?
Okay, das ist auch das, was sie tut. Aber sozusagen technisch gesehen gibt es da keine weitere Eingriffsmöglichkeit oder Möglichkeit, euch verantwortbar zu machen. Jetzt kommen wir zurück zu dem WLAN. Weil diese beiden Fälle sind ja technisch so, dass der Betreiber dieser Infrastruktur sozusagen relativ wenig belangt werden kann, wenn er beim Tracker-Beispiel sozusagen immer brav mitspielt. Bei dem WLAN ist es so, dass ich mache mein WLAN auf und dann lädt irgendwo jemand was darunter und dann bekomme ich irgendwann den Abmahnbrief. Da ist ja auch mal erstmal die spannende Frage, wie geht das eigentlich? Also wie kommt diese Information überhaupt dahingehend, dass ich dann auf einmal der Schuldige bin?
Da gibt es zurzeit ein paar Anwaltskanzleien, ein paar größere Anwaltskanzleien in Deutschland, die sich darauf spezialisiert haben, die Urheber- und Verwertungsrechte von bestimmten größeren Firmen der Musikindustrie, des Adult Entertainments und der Filmindustrie wahrzunehmen. Und wenn es dort jetzt neue Filme gibt, neues Album gibt, dann geht da zum Beispiel Universal dahin und sagt, da gibt's demnächst ein neues Album von meiner Band, von der ich gerade nicht möchte, dass das gefeilschert wird. Du, liebe Kanzlei, bitte kümmere dich mal darum. Und diese Kanzleien haben jetzt mehrere Wege. Zum einen wenden sie sich dann an die Betreiber der, zum Beispiel den BitTorrent-Tracker-Betreiber, das sind wir. Und haben auch Infrastruktur stehen, das sind Rechner, die so wie Honeypots funktionieren, also so Fliegenfallen sozusagen, die einfach da mitspielen, als ob sie ganz normale File-Sharer mit wären und verbinden sich dann immer zu den anderen Peers, zu den anderen File-Sharern und dann sagen sie, ich habe gehört, du möchtest diese Datei tauschen. Ist es korrekt? Ja, dann gibt man ein bisschen was davon her. Und in dem Moment, wo sie das dann in ihr Netzwerk, die Dateien oder die Teile der Dateien, die sie jetzt da besonders im Auge haben, reinbekommen, wird das mitgeschnitten und wird dann einen automatisierten Brief an den Internetprovider des Kunden oder des dort gefundenen IP-Adresse weitergeleitet.
Okay, also es gibt ein Computernetzwerk, das spielt bei BitTorrent mit und ist sozusagen so, also tauscht halt einfach Teil dieses Tauschrings, könnte man sagen, dieses Tauschnetzwerkes. Mhm. Und jedes Mal, wenn jemand vorbeikommt, der nicht zu diesem Netzwerk gehört und auch eine bestimmte Datei tauschen will, schreiben die sich die IP-Adressen aus.
Genau.
Die IP-Adressen des Internetanschlusses, wo diese Tauschanfrage herkommt.
So. Dann muss man verstehen, dass wenn du ein Provider bist, also wenn du jetzt nicht nur deine eine IP-Adresse hast, die du zu Hause bekommst, wenn du Glück hast, ist es eine echte IP-Adresse, meistens sind es ja so nicht echte NAT-Adressen. Also wenn du eine richtige IP-Adresse hast, dann hast du als Provider ja meistens ganz viele, so ganze Netzwerke von so, keine Ahnung, 65.000 oder Vielfache davon. Und an diesen Adressen klebt so in einem sogenannten Whois-Record klebt eine Abuse-Adresse dran. Das ist eine E-Mail-Adresse, wo man sich hinwenden soll, wenn man dort aus diesem Netzwerk ungewöhnlichen Datenverkehr erlebt. Zum Beispiel, wenn man gehackt wird oder wenn man...
Das heißt, man kann also, wenn jemand meine IP im Internet sieht, dann kann er daran erkennen, sagen, von welchem Internetprovider ich komme?
Ja, so ganz, ganz pauschal gesagt kann man das aber...
Also zumindest der nächsten größeren Institution, die in jetzt deinem Fall zum Beispiel der Provider ist, wenn wir jetzt von dem Fall ausgehen, dass ein Event vom CCC ist, wie zum Beispiel der Chaos Communication Congress, da haben wir auch unseren eigenen Eintrag drin und da steht auch ganz speziell immer eine Handynummer dran, die für das Event gilt, die auf Leute weitergeleitet wird, die dann vor Ort sind und dann entsprechend intervenieren.
Naja, aber sozusagen, du sprachst ja gerade von diesem Nummernblock und sozusagen, also ich sehe eine einzelne IP im Internet, im Internet, dann weiß ich sozusagen, aus welchem Block die kommt und damit verbunden ist auch immer eine irgendwie geartete Institution oder irgendein Eintrag, an den ich mich wenden kann und sagen kann, okay, da ist ein Typ aus deinem Netzwerk.
Ja, okay. Also üblicherweise wird jetzt bei Urheberrechts- oder Verwertungsrechtsverletzungen kein Anruf stattfinden, sondern das ist inzwischen dann so automatisiert, dass die Anwaltskanzleien, die jetzt so bestimmte Listen von IP-Adressen und den getauschten Dateien und einer Uhrzeit haben, gehen jetzt zu deinem ISP hin, lass es die Telekom sein und sagen, in schon einer ziemlich standardisierten Form, hier gib mal bitte die Stammdaten dieses Kunden heraus, wir würden uns total gerne an den wenden und ihn mal fragen. Bea atmet ganz tief durch.
Das ist richtig. Also wir haben bei dieser Vorgehensweise biegen sich meine juristischen Finger nach oben, Fingernägel nach oben.
Weil?
Also, so ungefähr, ja. Also Nummer eins, IP-Adressen, die Erhebung von IP-Adressen ist ein Verstoß gegen das Fernmeldegeheimnis. Ja? Also ich gehe in die Kommunikation rein und ziehe mir diese Daten raus. Nummer eins, ja, das ist schon... Ganz übel. Und
also ist das jetzt deine Meinung oder ist das sozusagen
Rechtsprechung
in Deutschland?
Okay. Ja, das ist Rechtsprechung. Das Problem ist bloß, dass das Bundesverfassungsgericht nicht gesagt hat, so wie die Praxis zurzeit ist, ist es unhaltbar, sondern, also das ist ja im Telekommunikationsgesetz festgelegt, dass, zumindest wird es halt so ausgelegt, es steht nicht wirklich drin, dass IP-Adressen erhoben werden dürfen. Ich will das nicht zu kompliziert machen. Mhm. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, dass diese Praxis darf so lange weitergemacht werden, ich glaube 2013 gibt es die Frist, bis das Parlament sich daran gesetzt hat und ein Bundesgesetz, eben das Telekommunikationsgesetz, dementsprechend novelliert hat.
Ah, okay, also die arbeiten jetzt quasi in so einer Art Zwischenlimbo.
Also sie, ja, also wir sind, genau, wir sind im Rechtszwischenraum.
Das ist
nett. Das liegt natürlich daran, dass wir hier eine riesen Lobby haben. Ja,
okay. Ich würde dann dazu gleich noch kommen wollen.
Aber wollte noch mal vorher was anderes sagen. Also das ist die eine Sache, dieses Fernmeldegeheimnis, das ja schon ein dickes Ding ist. Und die zweite Sache ist aber, was Erdgeist angesprochen hat, dieses automatisierte Erheben und Übermitteln. Mhm. Ja. Nach dem Bundesdatenschutzgesetz ist das überhaupt nicht zulässig. So. Sondern hier muss, automatisierte Bereitstellen von personenbezogenen Daten und IP-Adressen sind personenbezogene Daten. Wollen wir uns darüber nochmal unterhalten?
Nee, okay. Das ist immer nur die Frage, ist das eine Meinung oder ist das auch Rechtsprechung?
Also es gibt keinen Datenschützer, also niemand, der sich mit personenbezogenen Daten auseinandersetzt, der behauptet, dass IP-Adressen, ob statisch oder dynamisch, ob die personenbezogen sind. Es gibt aber Zivilgerichte, die keine Ahnung von der ganzen Geschichte haben und sagen, ey, Moment mal, IP-Adressen sind doch überhaupt nicht da, dass jemand identifiziert wird, sondern nur, dass eben die Geräte untereinander kommunizieren.
Okay, das ist nicht allgemeiner Konsens.
Doch.
Jetzt wird's kompliziert, habe ich
das Gefühl. Ja, das sind die Juristen. Das ist richtig, aber die herrschende Meinung... Die absolute herrschende Meinung sagt, IP-Adressen, ob statisch oder dynamisch, sind personenbezogene Daten.
Aber im Zweifelsfall nützt mir die herrschende Meinung nicht, weil ich an ein Zivilgericht gerate, das anderer Ansicht ist.
Ja, dann brauche ich ein bisschen Kleingeld, um mich dagegen zu
wehren. Ja, das haben wir ja eh schon angelegt für den IT-Sachverständigen.
Ja.
Also, warte mal, Kai kurz?
Das geht zum Beispiel gerade so weit, dass jetzt mit der Einführung von IPv6, was eigentlich einfach heißt, es gibt mehr Adressen, dass Politiker so weit gehen und sagen, dass jeder Bürger seine personalisierte Adresse hat. Also wie eine Telefonnummer, nur dass man es nicht mehr wechseln kann und jeder Bürger eine bestimmte Adresse hat.
Und am besten noch nach Vorlage deines Personalausweises wird dir deine IP-Adresse zugewiesen.
Das ist noch schlimmer. Also das Internet der Dinge kommt jetzt. Also nicht nur, dass ich eine feste IP-Adresse habe, sondern alle Geräte, die ich verwende. Das heißt, dass man genau nachvollziehen kann, was ich den ganzen Tag wie lange wo mache.
Aber das Faszinierende ist, dass...
Halt, Leute, wir müssen eine Runde zurück. Wir waren gerade noch dabei, festzustellen, wie es passiert, dass ich eine Abmahnung im Briefkasten habe.
Ja,
das hat weitreichende Konsequenzen. Ich würde das jetzt aber gerne nochmal zu Ende bringen. Also, die Firma hat jetzt rausgefunden, welchem Betreiber diese IP gehört, hat dort mehr oder weniger vollautomatisch nachgefragt, sagt mal, wer ist denn das? Und dann bekommen sie von dem Betreiber die Nachricht, also zu der und der Zeit war mit dieser IP jener Kunde online.
Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit.
Nein. Der Betreiber sagt, zu dieser Zeit war der Kunde online. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie sicher ist diese Information? Also man würde jetzt denken, technische Systeme, das funktioniert alles und dann ist das schon richtig so.
Ich glaube, da kann keine Anekdote erzählen über die IP-Adresse, die Qualität der Adressen und der Zeitpunkte, die er da so mal reinbekommt. So mit IP-Adressen, die mit 300 irgendwas beginnen, von denen angeblich aus den Netzwerken was passiert ist. Also die Leute, die dort nachfragen, sind dann auch natürlich Tippfehlern unterlegen. Es gibt bei der Telekom zum Beispiel Reconnects, die da täglich veranstaltet werden, wo da so überlappend IP-Adressen erst dir und in 5 Minuten also jemand anders gehören.
Der Gag, den könnte man wirklich erklären, weil daran erklärt sich das wirklich schön. IP-Adressen sind ja Nummern, das sind so, die bestehen aus 6 Teilen und einer dieser Blöcke, da geht eine Nummer von 0 bis 254? 255. Das heißt, wenn da eine 3 vorne dran steht, ist das schon mal unmöglich.
Ja.
Das wäre, glaube ich, jetzt interessant zu wissen gewesen, deswegen habe ich es nochmal ausgeführt. Okay, also da passieren Fehler.
Ja, da passieren Fehler aller möglichen Arten. Die Telekom zum Beispiel hat ja selber wenig Interesse daran, außer zu Abrechnungszwecken sich zu merken, wer wann sich verbindet.
Das ist ja bei Vodafone anders, habe ich gelesen. Ne? Da läuft doch jetzt gerade eine Klage, weil die freiwillige Vorratsdatenspeicherung machen.
Ja, die wollten vielleicht Data-Mining drauf machen, keine Ahnung.
Okay.
Aber solange du die Daten nicht wirklich verwerten kannst, ist es erstmal technischer Aufwand, den du betreiben müsstest, um so Kram wegzuschreiben. Mhm. Natürlich sind so Daten dann irgendwann auch spannend, aber solange es noch kein legales Verwertungsmodell dafür gibt, wie du mit deinen User-Daten dann noch zusätzlich Geld machst, bist du natürlich dazu angehalten, also sogar verpflichtet, die Daten zu löschen und innerhalb einer sinnvollen Frist. Und da gibt es ja immer wieder Streit darüber, was diese Frist ist, wenn du die Daten zu Abrechnungszwecken überhaupt nicht brauchst.
Da wird gerade eine 7, eine 8 hochgehalten. Das ist 8 Stunden.
BGH sagt 8 Tage.
Ah, ja. Okay, genau. Also jetzt sind also Leute, haben jetzt diesen Brief im Briefkasten. Was passiert als nächstes?
In diesem Brief wirst du darauf hingewiesen, dass dir eine Urheberrechtsverletzung unterstellt wird und dass du eine beigefügte Unterlassungserklärung unterzeichnen sollst, ziemlich schnell. Meistens mit einer Frist so übers Wochenende. Du kriegst den Brief am Freitag und am Montag soll es da sein, dass du auch keine Möglichkeit hast, mehr einen Anwalt zu kontaktieren. Und eine Kostennote, und diese Kostennote beläuft sich meistens auf irgendwelche vierstelligen Beträge. Und funktioniert jetzt so, dass viele Leute kurz überschlagen, was es kostet, einen eigenen Anwalt einzuschalten, der sich auf auch Urheberrecht spezialisiert hat, und dann schauen, dass wenn der jetzt da hergeht, wenn ich den bezahlen muss, dass der dann erstmal drüber schaut, ob das dann wie alles seine Richtigkeit hat. Und kann ja sein, dass mein Kind das gewesen ist, kann sein, dass irgendjemand anders in dem WLAN gewesen ist. Ach egal, wenn ich den Ärger beseitigen kann, indem ich da was überweise, dann ist gut. Und ziemlich viele Menschen tun das dann einfach so gleich auf das erste Schreiben hin, ohne irgendwas zu tun, überweisen und dann hoffen, dass danach Ruhe ist.
Man muss dann auch noch irgendeine Unterlassungserklärung erdingseln, unterzeichnen, so heißt es.
Ich glaube, da legen die Anwaltskanzleien auch nicht so viel Wert drauf. Das reicht, wenn das Geld eingegangen ist, dann freuen die sich und lassen einen in Ruhe.
Okay, da würde ich jetzt die ausgebildete Rechtsvertreterin, ich sage das heute so schön, ich habe offiziell Erlaubnis bekommen, das zu sagen. Bea, was ist denn, also gibt es sozusagen für die, also falls jetzt gerade ein Hörer da vor dem Radio sitzt und denkt so, oh Gott, das ist mir heute passiert. Im Internet kursieren auch sozusagen so Anweisungen, hey, mach das so und so, oder schicke diese vorgefertigte Unterlassungserklärung dahin oder diese modifizierte. Gibt es jetzt etwas, was du, ja, die Juristen sagen, es ist ein Einzelfall, aber gibt es sozusagen einen allgemeinen Ratschlag, den du jemand geben kannst, der betroffen ist von so einer Abmahnung? Oh, Augenrollen?
Ja, ich überlege, wie ich das mache. Ich muss leider starten mit diesem berühmten Satz. Es kommt drauf an.
Aha,
ja, aber ich nehme halt einen Fall damit wir in die Störerhaftung reinkommen. Mhm. Also wenn derjenige zumindest glaubhaft machen kann, dass er das nicht selber war, ja, dann kommt erstmal die ganze Geschichte von Schadensersatz weg. Das versuchen sie ja von Anfang an. Also sie gehen ja nicht sofort in die Störerhaftung rein, sondern sie möchten erstmal Schadensersatz haben. Mhm. Schadensersatz, das hat der Erdgeist jetzt diese Summe genannt, das ist unfassbar. Also die behaupten ja, dass man, wenn man das jetzt nicht runtergeladen hätte, hätte man eine Lizenz gekauft, mhm, ja, um das, um dieses Album oder den Film zu vermarkten. Mhm. So, hallo?
Ja, okay, lass uns ja, da wirklich okay, sozusagen...
Deshalb kommen wir in diese Riesensummen rein. Mhm. Um eben aus dieser Schadensersatz-Geschichte rauszukommen, muss ich glaubhaft darlegen, dass ich es eben nicht selber war, mhm, sondern dass es eben irgendjemand anderes war, der darüber gegangen ist. Und dann, ja, mein Rat ist, sich dagegen zu wehren.
Ja, man muss es ja nicht mal einfach nur selber in seinem Netzwerk nicht gewesen sein, sondern es kann einfach sein, stimmt nicht, war ich nicht, war irgendwie nicht mehr aus meinem Netzwerk, beweis mal. Das finde ich irgendwie.
Nee, aber wir hatten ja am Anfang der Sendung gehört, dass man das selber glaubwürdig machen muss. Ist, also wenn ich jetzt dann hinschreibe und sage so, nee, war ich nicht.
Nur das ist ja erstmal nur eine Forderung eines Anwalts, das ist ja noch nicht ein Schreiben ins Gericht.
Ich würde jetzt aber sozusagen gerne von der, wir könnten uns theoretisch wehren, zum ganz okay, Praktischen kommen.
Also die Beweislast, mhm, hat normalerweise oder hat derjenige, der von jemand anderes etwas will. Mhm. Also man muss beweisen, dass man den Anspruch hat. Mhm. Hier gibt es diesen sogenannten Prima Facie. Beweis, also der Beweis nach dem ersten Anschein. Also, mhm, wenn ich der Anschlussinhaber bin und über diesen Anschluss eine Urheberrechtsverletzung begangen wurde, ist es der erste Anschein, mhm, dass ich das auch war.
Ja.
Ja, und dann gibt es die zweite Beweislast, die sich auf denjenigen überträgt, der jetzt Schuldner sein soll. Mhm. Also, er ist dann in der Pflicht zu beweisen oder wenigstens eben glaubhaft darzulegen, dass er das nicht war. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Also auf jeden Fall die Unterlassungserklärung modifizieren, aber da sind sie ja mittlerweile schon dahin. Also die waren immer sehr offen gewesen, sodass man sich für etwas verpflichtet. Ja, das kann man auch nicht überblicken und das Recht haben sie auch nicht. So, ja. Sondern das muss halt sehr konkret auf den Rechtsverstoß sein. Dann... Na gut, also ich kann einfach nicht sagen, bezahlen und fertig. Also es machen einfach viele, ich weiß ja. Das. Es müssen sich einfach welche wehren. Also es gibt die Punkte, wo man angreift, ist es überhaupt die IP-Adresse, ist es die richtige?
Ja. Ja. Okay, aber das ist dann immer sozusagen auch mit Aufwand verboten und nicht zuletzt finanziell.
Richtig, aber das ist einfach so in allen Bereichen, ich muss um meine Rechte kämpfen. Also die kriege ich nicht geschenkt.
Okay, das also ist so. Das heißt aber, also ich nochmal so sagen, um es für die Leute zusammenzufassen, die sich möglicherweise nicht berufen fühlen, den Kampf zu führen, auf jeden Fall nicht einfach das machen, was da drin steht, sondern ja, sich Hilfe suchen, auch wenn die ein bisschen was kostet.
Nein, das muss gar nicht. Also das reicht auch, im Internet zu gucken. Also sich eine modifizierte Unterlassungserklärung heißt, dass
das ist schon mal ein prima Suchwort auch auf Google. Ich glaube, okay, wenn man das eingibt, ist die erste. Ja. Vielleicht noch gleich mit der Anwaltskanzlei, die einen angeschrieben hat und dann. Ja,
ja
und dann,
das stimmt. Ja.
Dann hat man gleich inzwischen einen Vordruck, den man dann einfach benutzen kann. Und was ich noch aus dem Freundeskreis gehört habe, ist, wenn man einfach irgendeine Erwiderung schreibt, die sich nach ein bisschen Arbeit anhört und mit kollegialen Grüßen drunter schreibt, ja, dann hört man auch in einigen Fällen. Also in vielen Fällen hört man auch, wenn man überhaupt mal was zurückschreibt, was der Kanzlei noch mehr Arbeit macht, als einfach zu bezahlen, hört man von denen auch nichts.
Okay, so. Aber also ich habe jetzt in der ersten Stunde auf jeden Fall gelernt, so ein WLAN aufzumachen ist schon eher anstrengend im Zweifel. Und jetzt kommt ihr und sagt, mach mal ein WLAN auf, das ist super, so gesellschaftlich gesehen, weil dann haben wir alle Internet.
Ja, ich mache das auch. Das liegt wahrscheinlich an meinem ISP. Also ich habe da auch gemerkt, dass es Unterschiede gibt zwischen den ISPs. Gibt es welche, die die eigenen Kunden verraten, und es gibt welche, die das nicht tun, weil einen Auskunftsanspruch ohne Gerichtsbeschluss gibt es erstmal ja gar nicht. Das heißt, das, was einige ISPs, also einige Internetprovider, dort machen, ihre Kunden zu verpetzen und dann auch noch automatisch ihre Kunden zu verpetzen, ist ohne Gerichtsbeschluss gar nicht legal. Und andere tun das überhaupt nicht. Und früher war das ja so, dass dann die Verwerter dahin gegangen sind und für jeden einzelnen Fall bei den Staatsanwaltschaften einen Fall aufgemacht haben und dann wollten, dass die Staatsanwaltschaft anweist, dass die Adresse rausgegeben wird. Und irgendwann so vor 2 oder 3 Jahren war das, glaube ich, haben die gesagt, nö, bei uns stapelt sich der Kram, findet mal irgendeinen anderen Weg. Und stellt sich raus, dass der ISP, bei dem ich bin, trotz meines offenen WLANs noch nie dafür gesorgt hat, dass ich ein Schreiben bekommen habe.
Interesting. Gut, jetzt haben wir aber nicht alle so einen Internet-Provider, der das so macht. Und es gibt trotzdem den Vorschlag, also der kam vor schon ein bisschen länger her, der digitalen Gesellschaft, die sagt so, ja, wir müssen jetzt mal politisch und juristisch klären, dass nämlich das nicht mehr gefährlich ist, wenn man es wieder aufmacht, sondern dass das einfach jeder machen kann. Und was es damit auf sich hat und ob das wirklich, wirklich in Zukunft hat, das klären wir dann gleich. Blitz.
Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
Breakthrough von Ben Ladies von Chiptunes gleich Win, einem sehr schönen Chiptunes-Album. Und das hört ihr heute hier im Chaos-Radio, wo wir über Störerhaftung reden. Und wir haben, glaube ich, jetzt den Punkt überschritten, wo Erdgeist, Bea und Kai, die vom Chaos Computer Club hier sind, nicht nochmal von vorne erklären können, was Störerhaftung ist. Nur ganz kurz, wenn ihr euer WLAN aufmacht und jemand darüber böses Zeug unterlegt, dann seid ihr dran, und zwar juristisch. Kurzfassung, wie gesagt, wenn ihr es genauer wissen wollt, hört die Sendung nochmal, gibt es als Podcast auf chaosradio.de oder fritz.de, heute noch im Laufe der Nacht. Und wir haben jetzt gerade schon erklärt, wie das theoretisch alles funktioniert, dass da Leute irgendwie an eure IP-Adresse kommen und dann irgendwie Zeug runterladen und dann euch eine Abmahnung schicken und so weiter und so fort. Und es ist nicht nur theoretisch, es ist auch praktisch passiert, und zwar dem Hörer, der jetzt in diesem Moment aufgelegt hat. Schade. Gut. Wie gesagt, wir haben geklärt, dass es schwierig ist, mit dem so ein WLAN öffentlich zu betreiben. Und wir haben schon vom Club gehört, dass er andere Dienste anbietet, die es technisch unmöglich machen, dass man als Störer verhaftet wird, um das mal so zu sagen. Trotzdem gibt es jetzt Leute, die sagen, ja, macht doch mal bitte alle euer Internet auf. Und dann hat man natürlich so ein paar Bedenken. Betroffen sind davon natürlich auch so Cafés zum Beispiel. In Berlin kennt man das. Der Hipster Latte Macchiato mit Jutebeutel und WLAN-Maschine muss dann natürlich in so einem WLAN auch unterwegs sein im Café. Und das Café ist dann im Zweifelsfall dran. Und wer weiß, was da passiert. Um dagegen etwas zu unternehmen, dass sozusagen die so eine Betreiber eines solchen öffentlichen WLANs drankommen, haben die Freifunker, das sind auch so Leute, die sich mit diesem ganzen Thema beschäftigt, etwas unternommen. Sie haben nämlich Freedom Fighter Boxen verschenkt. Und was das genau ist und warum das nur eine technische, aber nicht politische Lösung des Problems ist, das wird uns jetzt Jürgen Neumann erzählen, den wir mal ins Telefon gehalten haben und der auch von den Freifunkern ist. Hallo und guten Abend.
Hallo.
So, habe ich jetzt den Namen richtig gesagt? Freifunk Freedom Fighter. Wie heißt es?
Ja, also ohne Lachen heißt es Freifunk Freedom Fighter Box.
Okay, so. Könnt ihr dreimal hintereinander sagen, wer es zungenfrei schafft, kriegt einen Gummipunkt. Was genau ist das und was wollt ihr damit erreichen?
Die Freifunk Freedom Fighter Box ist erstmal ein Access Point, also ein WLAN-Router, der mit einem offenen Betriebssystem läuft, OpenWRT. Und der den Datenverkehr, der jetzt aus dem öffentlichen WLAN oder aus dem unverschlüsselten öffentlichen WLAN kommt, über einen sogenannten VPN-Tunnel zu einem Provider nach Schweden schickt. Der Provider hat uns für diese Kampagne 100 VPN-Tunnel-Endpunkte gespendet. Und das heißt also, der öffentliche WLAN-Verkehr purzelt jetzt nicht mehr bei einem deutschen Provider ins Internet. Ihr habt ja vorhin schon erklärt, was dann passieren könnte, sondern eben über diesen Provider in Schweden. Und damit ist sowohl der Anschlussinhaber, also der DSL-Inhaber, als auch die Person natürlich, die über WLAN surft, bleiben anonym und die Störerhaftung greift nicht oder kann da gar nicht greifen.
Also anonym bleibt es insofern, dass dann nur der Typ in Schweden weiß, wer da gerade surft. Und das, nee, aber
das weiß er ja auch nicht. Also er wüsste, er könnte eventuell wissen, wer der Anschlussinhaber ist, genau, interessiert ihn aber nicht, genau.
Okay, so, das heißt also, wenn jetzt jemand da abmahnen will, dann kriegt er diese IP-Adresse, die in Schweden irgendwo ist, und da kriegt er nichts gesagt. Ihr habt das jetzt irgendwie eingerichtet, so ein Ding, ihr habt diesen VPN-Tunnel geschenkt bekommen. Wie teuer wäre denn sowas, wenn man sich das selber einrichtet?
Also solche Angebote gibt es überall im Internet. Preis ist ungefähr 5 Euro im Monat für so einen VPN-Tunnel-Endpunkt.
Hat das irgendwelche Nachteile, so einen VPN zu benutzen?
Naja, zum einen kostet es Geld zusätzlich zu meinem Internetanschluss, den ich ja sowieso schon habe. Und zum anderen habe ich in der Regel auch nicht die Bandbreite, die mein Internetzugang eben theoretisch bieten würde.
Also ist dann sagen ein bisschen schmaler, weil es nochmal ein extra Weg.
Ja, oder auch weil der Provider eben die Bandbreite über diesen Tunnel von sich aus einschränkt.
Achso, also mein Internetprovider kann erkennen, dass ich so einen VPN-Tunnel benutze und sagt dann...
Achso, nee, nicht deiner, sondern der VPN-Betreiber.
Ah, okay. Der sagt so, hier, du kannst bei mir schon anonym surfen, dann muss es nicht auch noch breitbandig sein.
Genau.
Okay, das heißt also, es ist eine technische Lösung für dieses Problem. Wie gut ist die angenommen worden? Also ich habe so eine Teile ja verschenkt, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, ich bin jetzt halt auch unter anderem in den letzten Tagen durch verschiedene Cafés gezogen und habe mit den Eigentümern dieser Läden gesprochen. Ich war wahnsinnig überrascht und schockiert, wie viel Abmahnungen die schon erhalten haben. Und es ist bei einigen sogar so weit, dass die dann ihr Internet da abgeschaltet haben. Was? Und und wenn man erstmal erklärt hat, dass es tatsächlich legal ist, ein ganz wichtiger Punkt, und dass man halt auch in Deutschland nach wie vor anonym ins Internet darf, dann vielleicht auch noch auf die Medienberichte, die es jetzt eben schon gegeben hat, verweist, dann ist die Bereitschaft sehr groß, das Angebot auch anzunehmen.
Das ist aber tatsächlich die erste Angst, also dass sozusagen, wir haben hier eine Box, die lässt sich anonym surfen. Ist denn das überhaupt erlaubt?
Ja, das ist tatsächlich ist so die öffentliche Meinung mittlerweile so weit degradiert, dass schon viele Leute so ein Gefühl haben, so anonym ins Internet, das kann doch gar nicht legal sein. So. Mhm. Ich habe auch gleich nochmal eine Frage an euch, vielleicht passt jetzt gerade noch nicht, aber vielleicht das, was wir nochmal diskutieren, es ging immer um Hochladen oder Runterladen von Musik. Meiner Meinung nach ist nur das Hochladen wirklich ein Problem, aber da können wir nachher auch nochmal drüber reden.
Oh, okay, das ist, glaube ich, eine andere Diskussion, können wir vielleicht nochmal kurz anschauen nachher. Ich würde jetzt gerne noch eine Sache fragen, und das ist dieses Gerät, das ihr verschenkt, diese Freedom Fighter Box. Das ist ja ein Router, der das komplette Internet dann nach Schweden lenkt. Jetzt würde ich das möglicherweise, denke ich so, okay, ich würde mir das für zu Hause nachbauen, aber eigentlich finde ich es nicht so geil, dass ich dann sozusagen, wenn ich zu Hause an meinem dicken Internetanschluss sitze, dass ich dann auch irgendwie dieses Schweden-Ding nutze. Kann man das auch irgendwie teilen, dass man sagt so, okay, hier, dieser Teil meines WLANs ist öffentlich und geht nach Schweden und der andere Teil, der ist für mich privat, der darf ich schön dick sein?
Ja, das kann man, also mal vorausgesetzt, man kann es, dann kann man es. Also, der erste Schritt ist mit Sicherheit halt so ein offenes Betriebssystem auf den Router zu flashen, also die Firmware auszutauschen, zum Beispiel OpenWRT, ganz hervorragend. Und dann einen Access Point zu verwenden, dessen WLAN-Chip mir ermöglicht, mehrere virtuelle WLAN-Access Points einzurichten. Mhm. Also das heißt, ich habe da vielleicht nur einen WLAN-Chip in meinem Access Point, aber softwaregesteuert kann ich den eben in verschiedene virtuelle Netze aufteilen. Und eins davon kann dann mein verschlüsseltes WLAN-Netz sein, was ich privat nutze. Und das andere kann ein offenes WLAN-Netz sein. Und durch entsprechende Routing-Einträge könnte ich dann den einen Teil über meinen normalen Internetzugang routen und den anderen Teil eben über den VPN-Tunnel routen.
So, jetzt hast du gerade schon gesagt, das könnte man, wenn man das kann, mit dem OpenWRT und so. Das gibt aber sozusagen, es gibt noch keinen Markt dafür. Das heißt, ich kann nicht hingehen und sagen, so, könnten Sie mir bitte so einen Router geben, der das kann?
Naja, also das Frappierende ist, dass es dafür einen wachsenden, und zwar explosionsartig wachsenden Markt gibt, weil nämlich den professionellen Mobilfunkanbietern die Bandbreite ausgeht in ihren UMTS-Netzen und in anderen europäischen Ländern bereits Internetanbieter oder Telekoms halt mir so einen WLAN-Router anbieten, wo sie genau das machen. Okay. Und dann den einen Teil dieses Internetzugangs, den ich kaufe, der steht dann mir zur Verfügung, und den anderen Teil meines Internetzugangs verleihen oder verkaufen die dann eben an ihre Nutzer, die dann also statt halt über ihr Handy über UMTS zu surfen, dann halt über meinen privaten WLAN-Anschluss surfen dürfen.
Aber das ist dann so eingerichtet, dass ich davon keine Einbußen habe?
Ja, so soll es sein, ja.
Genau. Okay. Interessant, gibt es aber in Deutschland anscheinend noch nicht so viel.
Oder nee, in Deutschland ist auch für dieses ist im Moment in der Pilotphase, und auch denen, auch die stoßen auf die Störerhaftung und haben sich halt bei dem Pilotversuch, der auch mit Mitteln der Europäischen Union gefördert wird, mit 4 Millionen für Spanien und Portugal entschieden, weil sie in Deutschland juristische Probleme gesehen haben, eben unter anderem die Störerhaftung. Also die Störerhaftung ist für niemanden eigentlich eine gute Idee, außer für die Anwaltskanzleien, die davon profitieren.
Betrifft diese Störerhaftung dann die Privatperson, bei der jetzt der Router steht, um den es dann gerade ging, oder betrifft es dann die große Firma?
Halt die Frage.
Also, okay. Ja, okay, gut, verstehe.
Der Internetprovider, das ist ja auch das Gemeine, dass der Internetprovider halt eine Ausnahme ist und an sich nicht der Störerhaftung unterliegt. Also wer sich eben bei der Bundesnetzagentur als Access Provider anmelden kann, weil er gewerblich einen Internetzugang anbietet, der fällt nicht unter die Störerhaftung, aber Privatpersonen tun das halt leider.
Okay, das ist ein wichtiger Unterschied, über den wir gleich nochmal sprechen wollen, weil genau darauf zielt der Gesetzesvorschlag von der digitalen Gesellschaft ab. Jetzt würde ich ganz kurz nochmal dieses Ding einflechten, weil das in der Diskussion um File-Sharing und Abmahnungen kommt das immer wieder vor, dass Leute sagen, es ist doch nur das Hochladen illegal, nicht das Runterladen. Ich kenne dazu zwei Antworten. Die eine ist, wenn man zum Beispiel sowas wie BitTorrent macht, dann ist Hochladen immer gleich Runterladen. Also man kann das sozusagen nicht wirklich trennen. Und die andere ist, dass es wohl irgendwann mal eine Gesetzesänderung gab, die sagt, wenn du aus einer offensichtlich rechtswidrigen Quelle runterlädst, dann bist du auch dran. Und da das Internet eine Gefahrenzone ist, gehe ich mal fast davon aus, dass eigentlich alles eine offensichtlich rechtswidrige Quelle ist. Aber wir haben ja glücklicherweise Bea hier. Kannst du uns dazu etwas Genaueres sagen, wie das mit dem Hoch- und Runterladen sich verhält?
Genau. Also das ist jetzt nicht Gesetz, sondern Rechtsprechung. Mhm. Das ist für uns ja immer so wichtig, das zu trennen. Und zwar ist man dahin gegangen, zu sagen, also im Gesetz steht schon, egal. Ja, also es geht darum, dass als Nutzer ich erkennen können muss, ob mir jemand, also der Rechteinhaber, ob der das frei zugänglich macht oder eben dass er Rechte drauf geschlossen sind. Oh Gott, das war eine schlechte Erklärung. Ja,
ja. Okay. Nochmal bitte.
Also es gibt, gibt ja natürlich sehr viel Werke, Film, Musik etc., wo keine Urheberrechte drauf sind, mhm, oder die halt eben für jeden frei zugänglich sind.
Also machen, die man runterladen darf.
Genau, was legal ist. Ja. Und dann gibt es die illegalen. Und wenn es evident ist, also offensichtlich ist, dass es illegal ist, dann verstoße ich eben auch mit dem Runterladen gegen, okay, Urheberrechte.
Und dann streiten sich wahrscheinlich... Also
vermutlich. Nein, man streitet sich leider nicht, sondern man macht das ganz einfach. Oh. Es gibt die Plattform, ja, also wo ich einfach Daten teile. So, da muss ich dann als Nutzer davon ausgehen, dass das illegal ist. So einfach machen sich die Rechte.
Ah, okay. Das, ja. Also wenn es irgendwo im Netz verfügbar ist, ist es illegal.
Naja, das sind die...
Heutzutage sieht man ja da eh schon noch dieses fiese GEMA-Grinsen, wenn man versucht auf YouTube sich Dinge, okay, die...
Ach so, das ist natürlich, wenn es denn überhaupt verfügbar ist, muss es ja illegal sein. Ah, okay.
Gut. Also es geht um die Portale. Ja? Also ja, so, wenn ich mir, was weiß ich, bei RippleShare dann eben Justin Bieber runterlade, dann muss ich einfach davon ausgehen, ich muss es wissen, dass es illegal ist.
Okay.
Das ist so eine Annahme. Ja? Wurde auch mit nichts begründet, wirklich. Sondern das ist diese Sichtweise, die eben auch angesprochen wurde. Mhm. Ja? Richter sehen eben immer nur die Verletzer.
Ja.
Die Paar und schließen dann darauf auf die ganze Gesellschaft.
Okay. Jürgen, ich hoffe, das hat deine Frage jetzt beantwortet.
Ja, danke.
Gut, sehr schön. Dann dir auch vielen Dank für das kurze Erklären der Freedom Fighter Box. Und wird es nochmal so eine Aktion geben oder war das jetzt sozusagen ein einmaliges Ding und ihr hofft, dass jetzt alles gut wird?
Also das war jetzt erstmal ein einmaliges Ding und 100 Router können jetzt auch nicht die Antwort sein. Mhm. Es ging eigentlich einfach nur mal darum, exemplarisch aufzuzeigen, dass es Wege aus der Steuerhaftung gibt und wie sinnlos das eigentlich auch ist. Es gibt aber noch andere Wege aus der Steuerhaftung, die Bea ja auch schon mal angeschnitten hat am Anfang, dass ich eben zum Beispiel auf meinem Router so eine Splashpage mache und so Hinweise gebe, wie ich mich halt, also wie ich erwarte, dass der Nutzer, der jetzt da anonym ins Netz geht, sich im Internet zu verhalten hat.
Mhm.
Und dass ich vielleicht auch sogar technische Maßnahmen treffe, die File-Sharing einschränken oder ich versuche, die einzuschränken. Bei Freifunk haben wir ein sogenanntes ZAP-Script, was halt so guckt, ein bisschen analysiert, wird hier möglicherweise File-Sharing gemacht, weil eben bestimmte Ports geöffnet werden und dann versucht das Skript halt, diesen Verkehr zu filtern. Und das Dritte ist, dass ich für all dies Zeugen habe, möglichst viele, die auch bestätigen können, dass dieser WLAN-Router eben tatsächlich ein Freifunk-Router ist, dass der Öffentlichkeit zur Verfügung steht und dass ich den so eingerichtet habe. Und dann stehen auch die Chancen sehr gut, dass man gegen so eine Abmahnkanzlei eigentlich anstinken könnte.
Okay, die Chancen stehen sehr gut, ist, glaube ich, sozusagen das Wichtige. Und wir werden jetzt gleich mal darüber sprechen, wie man das ganze Problem vielleicht aus der Welt schaffen könnte. Es gibt ja zumindest einen Vorschlag. Jürgen, dir erstmal vielen Dank.
Ja, und bitte.
Viel Spaß noch. Bis dann.
Ja, danke. Tschüss. Tschüss.
So, und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Anlass des heutigen Chaosrates. Und das ist halt dieser Gesetzesvorschlag der digitalen Gesellschaft zur Aufhebung der Störerhaftung für Privatpersonen, wenn ich das jetzt richtig formuliert habe. Wir haben gerade schon gehört von Jürgen, wenn ich ein Internetprovider bin, dann falle ich gar nicht unter diese Störerhaftung, sondern dann bin ich wahrscheinlich nur verpflichtet, irgendwie sozusagen gewisse Informationen weiterzugeben, wenn die mir zustehen. Als jemand, der sein WLAN aufmacht, bin ich ja, könnte man argumentieren, ein kleiner Internetprovider, aber dann unterliege ich trotzdem der Störerhaftung. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Vorschlag der digitalen Gesellschaft genau zu sagen, kleine Internetprovider sind genau dasselbe wie große Internetprovider. Was genau steht da drin, Bea?
Das wird § 8 Telemediengesetz ergänzt oder soll ergänzt werden. Und für die Betreiber eben soll ausgeschlossen werden, dass sie haften für die Tätigkeiten, die eben dann die User im Internet machen. Und das ist dem ersten Satz, der ergänzt werden soll. Und im zweiten soll sich die ganze Geschichte auch auf die Unterlassensansprüche also Störerhaftung ist ein Anspruch auf Unterlassen. Ja, wir haben ja, erinnert euch, die ganze Schadensersatzgeschichte ausgeschlossen. Die fällt ja sowieso weg.
Ja.
Und Störerhaftung ist eben, dass man das unterlässt, hier kausal daran teilzunehmen, dass diese Verletzungen begangen werden. Und dieser Ausschluss, also dieses Privileg, eben Haftungsprivileg, soll sich auch auf diese Unterlassungsansprüche, also die Störerhaftung beziehen.
Jetzt nochmal bitte normalverständlich.
Mich würde mal interessieren, was es bedeutet, wenn man als Störer in Haftung genommen wird, so dann finanziell im Gegensatz zu den Verfahren, in denen man selber schädigender sein soll.
Ah, okay. Der Schadensersatz ist die Lizenzgebühr. Und unterlassen bedeutet, ich muss diese Erklärung unterschreiben und habe die Anwaltsgebühren. Noch Fragen? Also es ist ein bisschen weniger. So. Also die Unterlassungserklärung könnte man eigentlich auch ohne Anwaltskosten, ja, wenn man.
Okay, ich habe das Gefühl, wir verlassen gerade ein bisschen den Pfad, über das wir eigentlich reden sollen. Also es ist tatsächlich, wenn du.
Ich finde das mal schon spannend, dass wenn man einfach nur als Störer dahingestellt wird und nicht selber als Schuldiger, inwieweit das einem dann Ärger erspart. Finde ich.
Na, tut es ja eben nicht, darüber haben wir die ganze Zeit nur schon geredet.
Also doch, es ist schon weniger. Also die Kosten zumindest, die auf einen zukommen, sind weniger.
Aber es sind Kosten.
Es sind Kosten, es sind nur die Anwaltskosten. Bei der Störerhaftung kommen einem nur die Anwaltskosten auf einen zu.
Die ja auch schon hoch genug sind.
Ja.
Also jetzt aber nochmal zurück zu diesem Gesetzesvorschlag. Nochmal, heißt es richtig, ich mache meinen WLAN auf, bin deswegen sozusagen dann, also laut diesem Gesetzesvorschlag, ein Betreiber und muss dann sozusagen nicht mehr als Störer haften.
Richtig, genau.
Okay. Jetzt haben die diesen Gesetzesvorschlag vorgeschlagen. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass der so von irgendjemand übernommen wird?
So wie er jetzt steht, ist es ein Beginn. Wir haben aber hier ein großes Problem. Und zwar sind Grundrechte, die aufeinandertreffen. Also wir haben die Grundrechte, die Eigentumsrechte von den Urhebern. Und wir haben Grundrechte von den Nutzern. Mhm. Meinungsfreiheit zum Beispiel, ganz groß. Ja. Wissenschaftsfreiheit, so solche Sachen. Und die Problematik mit Grundrechten ist, dass man darf nicht zu dem, oder man kann einfach nicht zu dem Ergebnis kommen, dass einer auf sein Grundrecht verzichten muss, sondern muss einen Kompromiss machen. Das heißt praktische Konkordanz für diejenigen, die sich für sowas interessieren. Das komplett ausschließen, diese Störerhaftung, wird man nicht schaffen. Sondern man muss es sauber herausarbeiten, unter welchen Umständen man in eine Störerhaftung reinkommen kann. Also man braucht einen Kompromiss.
Ja, aber das heißt auch sozusagen, weil ein Kompromiss immer bedeutet, dass dann die Beweislast, die da bei mir steht, man kann das im Prinzip also nicht wirklich ausschließen, dass ich als Störerhafter verhaftet werde.
Naja gut, also ich kann fast gar nichts komplett ausschließen, aber ich muss es konkretisieren. Wir haben das jetzt weder in der Rechtsprechung noch in Gesetzen, haben wir das konkretisiert. Wann komme ich denn in die Störerhaftung? Was halt nicht sein kann, in dem Moment, wo ich einen Dritten in meinen Internetzugang nutzen lasse, dass ich sofort als Störer in Haftung genommen werden kann. Das geht nicht, es funktioniert nicht. Ja? Also da ist dann der Verlust von Grundrechten auf der User-Seite.
Das ist aber so, wie es gerade funktioniert.
Richtig.
So, und was sind dann, also gibt es schon Vorschläge? Also auf der einen Seite ist sozusagen, wenn ich mein WLAN anbiete, dann bin ich automatisch Störer. Die andere Seite, also der Gesetzesvorschlag sagt, ich bin auf gar keinen Fall Störer. Du sagst jetzt, man müsste das irgendwie ausarbeiten. Gibt es da schon konkrete Vorschläge, dass man sagt, okay, du kannst dein WLAN aufmachen und wenn du das und das und das beachtest, bist du kein Störer?
Wir waren letzte Woche im Abgeordnetenhaus, also vom Freifunk. Wir wurden von den Grünen eingeladen, das wurde diskutiert, wie man eben auf politischer Ebene, also das heißt im Bundestag, diese Störerhaftung irgendwie in trockene Tücher bekommt. Ja, man arbeitet daran, es ist aber juristisch, gibt es keine schwierige Aufgabe als Interessenabwägung. Das ist einfach so. Ja. Man muss in den Kern rein, was für Pflichten hat derjenige, der seinen Internetzugang anderen zur Verfügung stellt. Man kann jetzt natürlich, es macht Sinn, die Analogie aus dieser Haftungsprivilegierung vom Telemediengesetz zu nehmen. Mhm. Wir haben aber so eine Riesenindustrie und eine Riesenlobby dahinter.
Ich versuche das jetzt einfach mal so zu, also für mich ist das WLAN meinen Nachbarn und meinen Besuchern anzubieten, einfach ohne ihnen vorher Schriftstücke unterschreiben zu lassen, ohne ihre Personalausweise vorlegen zu lassen, ist für mich einfach so ein Akt der Gastfreundlichkeit und dass mir das dann jetzt daraus einen Strick gedreht wird, finde ich politisch überhaupt und so, ja, sozial und gesellschaftlich finde ich irgendwie eine totale Katastrophe, dass ich irgendwie diesen selbstverständlichen Akt der Gastfreundschaft nicht mehr bereiten darf. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch das Problem, dass generell anonyme Zugänge zum Internet im Ausland immer verdammt hochgehalten werden. Dass wenn man sich gegen fiese Diktaturen im Ausland zur Wehr setzen muss, dann muss es einfach für alle Leute die Möglichkeit geben, das Internet anonym zu benutzen. Und gerade in Deutschland, wo wir hier die lupenreine Demokratur haben, hier ist aber am besten nur die Gefahrenzone Internet zu benutzen, nachdem du dich dort einmal biometrisch mit Proktometrie identifiziert hast, dann darfst du erst das Internet benutzen. Und das ist einfach ein unhaltbarer Zustand. Also heutzutage, Tor gibt es, aber Tor ist immer noch eine Krücke und es gibt aktive Gegenbewegungen von Verwertungsinhabern, auch aus der Politik, die einfach nicht wollen, dass Menschen am Internet anonym teilhaben. Und da muss man einfach erstmal das Bewusstsein schärfen, bevor man dann im Detail dort auch juristisch oder politisch dagegen vorgeht. Erstmal.
Ja, aber das heißt, du würdest eigentlich nur die extreme Lösung akzeptieren und sagen, Privatpersonen sind keine Störer.
Ich würde erstmal komplett die Idee, dass einfach Menschen Internet anzubieten, dass das eigentlich ein Grundrecht sein sollte, wie irgendwie der Wanderer kommt an der Hütte vorbei, kriegt ein Glas Wasser, ist irgendwie der Netznomade kommt an meinem Zuhause vorbei, kriegt irgendwie 64 Kilobit, damit er sich seine E-Mails runterladen kann. Das ist für mich eigentlich total selbstverständlich.
Könnte man aber sagen, also politischer Realismus ist, dass das möglicherweise nicht durchkommt.
Was heißt, naja, ich meine, trotzdem kann man ja erstmal einen Konsens haben, dass das prinzipiell eine gute Idee ist und dann versuchen daran, die Entscheidungen auszurichten und nicht bloß die seltsam verkorksten Weltbilder von irgendwelchen Richtern, die aus dem Internet nur das Böse kommen sehen, dort als Maß aller Dinge anzulegen.
Ja, aber jetzt hat der Jürgen von den Freifunkern gerade erzählt, irgendwie, es gibt diese ganzen Sachen, dass man sagen kann, hier, du kriegst, bevor du mein freies WLAN benutzt, kriegst du so eine Seite angezeigt, sei nicht böse, da ist der Zeigefinger, so kann sowas reichen, werden solche konkreten Schritte überhaupt schon diskutiert oder muss es irgendwie was anderes sein, tatsächlich sowas wie man darf nur das anbieten, wenn die Leute sich einloggen und irgendwie identifizieren müssen?
Das, was Jürgen gesagt hat, das stammt aus der Rechtsprechung auch, ja. Also diese Prüfpflicht bezieht sich darauf, dass ich denjenigen, der meinen Internetzugang benutzt, dass ich ihn belehre, dass ich ihn darüber in Kenntnis setze, was er im Internet nicht zu machen hat. Dann eben auch diese ganzen technischen Sachen. Das Problem ist, das läuft halt alles schon so lange, Jahre. Und wenn man jetzt Erdgeist zuhört, wird einem auch schon wieder klar, dass die Fronten sich so verhärtet haben. Ja, GEMA macht unfassbare Werbung gegen das freie Internet.
Ja.
Ja. Also hier wird ja kaum inhaltlich wirklich darüber gesprochen, was das Problem ist. Sondern jeder sagt, auf der einen Seite, das muss alles kontrolliert werden und auf der anderen Seite, das darf nicht kontrolliert werden. Das wird auch nicht in der Gesellschaft darüber richtig diskutiert. Ich bin jetzt auch nicht hier und kann sagen, was die Lösung ist der Störerhaftung.
Aber möglicherweise gibt es ja eine Idee wenigstens.
Also ich tue mich sogar schwer mit dieser Splashpage. Also das ist jetzt über Freifunk zu schreiben, was Sinn der ganzen Sache ist und was wir denken, ist wichtig einem anonymen Zugang zum Internet. Aber auf der anderen Seite, das sind alles mündige Dritte. So, das sind keine Kinder, sondern die haben... Also da tue ich mich schon schwer zu sagen, ich habe jetzt Sonderwissen, weil ich einen Internetzugang habe. Weil ich der Anschlussinhaber bin.
Aber das hört sich jetzt für mich ein bisschen so an, wie das Problem ist eigentlich unlösbar.
Nein, das Problem ist nicht unlösbar. Es gibt aus Russland dieses Pirate Pay. Habt ihr das mal gehört? Damit sollen die Daten urheberrechtlich, die geschützt sind, sollen die auch technisch geschützt sein. Also es soll halt irgendwie, also ich bin kein Techniker, aber das soll so funktionieren, dass die, wenn illegal up und down geloadet wird, dass sie irgendwie automatisch gelöscht oder gesperrt werden.
Was? Das funktioniert doch nicht.
Sowas würde ich mir auf meinen Rechner nicht installieren wollen.
Also Pirate Pay heißt es. Das ist aber witzig. Also das ist auch so ein Knackpunkt, ja. Bloß weil die Verwertungsgesellschaften ihre Daten nicht schützen können, sorgen sie dafür, dass man ein Kontrollnetz bekommt oder dass wir halt ein Kontrollnetz bekommen. Na. Das funktioniert halt nicht. Also nicht so, nicht mit diesen harten Fronten.
Ich sehe ja da irgendwie die harten Fronten nicht, sondern ich finde jetzt, dass meine Idee, dass ich mein Internet einfach gerne Nachbarn und Freunden zur Verfügung stelle, sehe ich irgendwie nicht mal als eine extrem harte Position an. Das ist einfach so mein Gefühl, wie ich für mich Netznachbarschaft definiere. Das Ding ist aber, dass man diese Fronten einfach total leicht entschärfen kann. Also es hat sich gezeigt in den letzten Jahren, dass diesen ganzen Urheberrechtskleinkrieg, der eigentlich Bürgerkrieg, den da so einzelne Kanzleien gegen die Fallscherer führen, dass man den entschärfen kann, indem man einfach total bequeme und gängelungsfreie Möglichkeiten, diese Informationen aus dem Netz zu beziehen, und zwar kein schlechteres Produkt, als was man aus den Tauschbörsen bekommt. Das funktioniert total toll. Hat Apple gezeigt, hat man so einen Music Store aufgemacht, die Leute zahlen sich da dumm und dämlich und machen das, weil es einfach total bequem ist und weil sie es einfach auf all ihren bunten Eye-Stern-Devices benutzen können, machen sie es einfach, und die Anzahl der Musik, die Leute, die dort sich die Musik runterladen, dann noch aus den File-Sharing-Börsen besorgen, ist da, glaube ich, verschwindend gering. Und da hat wie altes Mantra, die Urheberrechts- und Verwertungsindustrie einfach verschlafen, entspannte Angebote den Kunden anzubieten, und in diese Nische, in diese Marktlücke, die sie gelassen haben, springen jetzt da auch immer wieder neue Dienste, die das öffnungszeitenfreie und ohne irgendwelche FBI-Warnings-Vorspänne seinen Film nur beziehen. Das hast du alles nicht, wenn du dir aus Pirate Bay deine Musik holst.
Das ist aber schon wieder die große gesellschaftliche Diskussion, die ja das konkrete Problem nicht angeht, weil es möglicherweise, egal wie gut wir das gestalten oder die Verwertungsindustrie es gestaltet, es immer Leute gibt, die möglicherweise Raubmordkopien doch total super finden. Wir sprechen gleich darüber weiter. Wir müssen jetzt erstmal einen kurzen Break machen mit dem Fritz Info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr, und danach könnt ihr gerne auch nochmal anrufen unter 0331 70 97 110. Ich möchte heute gerne noch eine Lösung für dieses Störhaftungsproblem hier haben.
Fritz und Festivals.
Es ist sowas wie die Perle unter den Festivals. 3 Tage Sommer, Sonne, Strand und Meer. Also für Sommer und Sonne können wir nicht garantieren. Aber für mehr.
Fritz präsentiert
das Helene Beach Festival mit mehr als 100 DJs und Bands auf mehr als 4 Bühnen, nämlich 5. Und darauf stehen Lexi und Cape Hall und Bosse.
Dein Arzt hat gesagt, es ist okay.
Fritz Kalkbrenner und KIZ.
Das ist der Sound für die echten Männer.
Oliver Kulecki und Kraftklub.
Wir sind nicht Rede, wir.
Und viele, viele mehr. Das Helene Beach Festival. Von morgen bis Sonntag. Am Helenesee bei Frankfurt-Oder.
Die letzten Tickets zum Dabeisein gibt's diese Woche bei den Radiofritzen und bei Fritz im Netz.
Das Helene Beach Festival. 3 Tage Sommer, Sonne, Strand. Aber vor allem mehr.
Fritz. Immer gute neue Musik.
Und das hört man.
Um kurz nach 23:30.
Fritz Info.
Nachrichten
mit Liane Groß.
EU-Kommissionschef Barroso hat Griechenland versichert, dass es auf die Hilfe der anderen EU-Länder zählen kann. Allerdings müsse Athen auch seine Verpflichtungen gegenüber den Gläubigern erfüllen, sagte Barroso nach einem Gespräch mit Ministerpräsident Samaras. Barroso betonte, der Verbleib Griechenlands in der Eurozone sei der einzige Weg, den Schwächeren zu helfen. Die Polizei hat erneut Räume der Hells Angels durchsucht. Rund 300 Beamte waren am Donnerstagabend in 16 Wohnungen in Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt sowie in den Vereinsräumen der Hells Angels in Potsdam im Einsatz. Es seien zahlreiche Waffen sowie Betäubungsmittel und Anabolika gefunden worden. Festnahmen soll es keine gegeben haben. Die US-Regierung und die amerikanische Börsenaufsicht ermitteln gegen die Ratingagentur Standard & Poor's. Wie der Mutterkonzern der Ratingagentur McGraw-Hill mitteilte, wird untersucht, ob Standard & Poor's bei der Bewertung bestimmter Investitionen gegen die Gesetze verstoßen hat. Gleichzeitig kündigte McGraw-Hill an, sich gegen die Anschuldigungen zur Wehr zu setzen. Den Agenturen wird vorgeworfen, mit ungerechtfertigt hohen Bewertungen von Hypothekenpaketen die Immobilienkrise in den USA angefacht zu haben. In Moskau hat die Opposition friedlich gegen den zunehmenden Druck auf Andersdenkende in Russland demonstriert. Die rund 3000 Teilnehmer forderten vor allem die Freilassung von Oppositionellen, die nach einer Kundgebung am 6. Mai festgenommen worden waren. Das berichtete der Radiosender Echo Moskwi. Damals hatten zehntausende Menschen gegen die dritte Amtszeit von Präsident Putin demonstriert.
Wetter.
Mit den aktuellen Temperaturen in Berlin sind es zwischen 22 und 25 Grad. In Angermünde und Wittenberge 20, Potsdam, Frankfurt, Neuruppin 22 und in Cottbus 23 Grad. In der Nacht bleibt es größtenteils trocken und die Temperaturen sinken weiter auf bis zu 18 bis 13 Grad. Morgen dann wieder ganz viel Sonne bei Temperaturen bis 32 Grad. Zum Abend kann es dann vereinzelt Wärmegewitter geben.
Verkehr.
Nach Brandenburg die A12 Berlin Richtung Frankfurt-Oder. Zwischen der Raststätte Biegnerhellen Süd und Frankfurt-Oder West steht auf der rechten Spur ein kaputter Laster. Passt da auf und gute Fahrt.
Fritz ist eine Produktion des RBB.
Und wenn ihr einen ganz bestimmten Song aus der Fritz-Playlist sucht, dann seht sie euch doch einfach an. Die Playlist auf fritz.de.
Fritz.de.
Und das Auge hört mit, Mann.
Fritz,
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Heute Chaos Radio mit Erdgeist, Bea und Kai. Und es geht um Störerhaftung, also die Art und Weise, wie ihr mitverantwortlich gemacht werdet, wenn ihr euer WLAN aufmacht und darüber jemand anders was runterlädt oder möglicherweise habt ihr euer WLAN auch nicht aufgemacht. Wie das passiert, kann uns auch Martin erzählen. Dem ist es nämlich passiert. Martin aus Charlottenburg. Hallo und guten Abend.
Ja, hallöchen.
Sag doch mal genau, was bei dir passiert ist.
Ja, also direkt offenes WLAN war es nicht, aber natürlich dieses besagte legendäre Anwaltschreiben über den Download einer Datei. In dem Fall soll es sich um eine ZIP-Datei gehandelt haben mit 99 Megabyte der größten Hits der 80er. Und da gab es also auch dieses berühmt-berüchtigte Anwaltschreiben. Und zwar in dem Fall vom Rechtsvertreter von Bushido. Denn ja, Bushido hat das Copyright für einige Pornofilme, was ebenfalls im Anwaltschreiben erwähnt wird und unter anderem auch als Produzent für einige Songs und Lieder und Hits. Und eines dieser Lieder in diesem großen Paket, da hatte er halt Copyright drauf und daraufhin hat er den Anwalt abgemahnt.
Okay, und du bist dir sicher, du hast nicht 99 Megabyte Superhits der 80er runtergeladen?
Ja, wir waren uns nicht ganz sicher, weil wir sind halt eine WG und tatsächlich haben wir mal so ein paar alte Schallplatten entsorgt und gesagt, ach Mensch, die Lieder hätten wir aber noch ganz gern und haben dann versucht, eben diese Lieder nochmal runterzuladen und so direkt einzeln gab es die gar nicht mehr, aber dann gab es halt durchaus auch mal solche Pakete, wo die gesuchten Lieder damit dabei waren.
Mhm.
Und deswegen können wir das nicht ganz hundertprozentig ausschließen.
Aha, aber dann ist der Fall ja klar, du bist ja schuld.
Ja, möglicherweise. Mindestens, weil ich ja Anschlussinhaber bin. Und also ich selber weiß, ich war es nicht, aber ich kann nicht 100% sagen, ob nicht meine Mitbewohner da eventuell diesen Schaden verursacht haben. Und insofern haben wir dann da auch, habe ich da mal meinen Anwalt eingeschaltet. Ich habe ihn mir halt geleistet. Der war da auch ganz kulant. Der hat nämlich einfach eine Standardantwort im Wert von 100 Euro geschickt und hat einfach klar gesagt, okay, Unterlassungserklärung nicht unterschreiben. Stattdessen, statt den geforderten 350 Euro halt freiwillig 150 Euro überweisen und anbieten. Das vorgefertigte, wie war das, modifizierte Unterlassungserklärung ausfüllen, abschicken. Und gut ist es. Das heißt also, unterm Strich habe ich 100 Euro gespart.
Das ist aber auch eine komische Rechnung.
Ja, Geld ausgegeben und noch gespart. Das ist doch toll.
Ja, in der Tat.
Du hast da deine Mitbewohner offensichtlich nicht ausreichend im Benutzen des Internets geschult und vielleicht nochmal mit Nachdruck auf ihre Rechte und Pflichten in dieser potenziellen Gefahrenzone oder Schadenszone hingewiesen.
Nein, wirklich nicht. Aber wir können sagen, seitdem sind wir von BitTorrent und Co. relativ abstinent.
Aber man muss sich das mal überlegen. Also die Schallplatten, um die es euch da ging, die hattet ihr ja eigentlich da im Vorfeld schon erworben und habt die jetzt eigentlich nur nochmal aus dem Internet runterladen wollen. Und der wirkliche entstandene Schaden für Bushido ist ja eigentlich null, weil, ja, ihr wolltet ja seine Musik gar nicht haben oder respektive deine Mitbewohner wollten die nicht haben. Und das ist das Einzige, was da jetzt bei euch dann auf den Rechnern oder bei den Mitbewohnern eventuell auf den Rechnern gelandet ist, sind ja Musikdateien für die, die schon ursprünglich Geld ausgegeben hatten.
Ja, genau. Und zumal ich auch sagen kann, dass in den Jahren hat sicherlich er noch nicht Musik gemacht und ich jetzt persönlich auch auf seine Werke durchaus verzichten kann, kann ich mit 100%iger Sicherheit sagen, okay, die Datei habe ich nicht behalten.
Ja, aber also die andere spannende Frage ist, geht ja heute um Störerhaftung. Und nehmen wir mal den Fall, das wäre tatsächlich so, dass es die nicht gäbe. Hättest du dich dann vielleicht hingesetzt, gesagt so, ja, entschuldigt, das wahlen wir nicht, weiß uns das erstmal nach?
Ja, durchaus. Also ich benutze natürlich und betreibe auch ein WLAN, das natürlich auch verschlüsselt bis zum Abwinken. aber natürlich habe ich dann auch überlegt, ob man da besser so argumentieren sollte. Habe dann trotzdem erstmal rumgefragt und naja, kam dann so von wegen, naja, es kann schon sein, dass ich da sowas runtergeladen habe. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, wir fragen den Anwalt und der Anwalt hat uns dann eigentlich recht zügig dazu geraten, das einfach zu machen.
Ja, natürlich, da kann man natürlich sagen, jetzt politisch auch in Erklärungsschwierigkeiten, wenn in so einem Fall vorgeführt werde, oder? Wenn man sagt, okay, wir schaffen die Störerhaftung ab, aber was ist denn genau dann mit so einen Leuten?
Ja, das ist definitiv ein Problem.
Ja.
Ich bin da auch ganz ehrlich, oder sagen wir mal, bis vor kurzem habe ich berühmte, berüchtigte Film- und Serien-Webseiten nicht besucht. Habe tatsächlich versucht, immer, wenn ich was gucken wollte, die offiziellen Quellen zu nutzen, aber tatsächlich enthalten die immer nur den Kram von aktuell und nicht das, was man halt gerade aktuell gucken möchte. Bin dann schließlich endlich doch wieder auf einem Klon dieser vergangenen goldenen Tage gestoßen und tatsächlich, früher habe ich es nie gemacht, jetzt mache ich es halt wieder regelmäßig, einfach deswegen, weil ich gar keine legale Möglichkeit habe, das mir anzugucken, was ich gerade haben will.
Aber das ist ja das, was Erdgeist sagte, wenn du eine hättest, würdest du da auch Geld dafür ausgeben.
Ja, definitiv.
Okay. Martin, vielen Dank für deine Geschichte und das praktische Beispiel.
Schönen Abend noch.
Schönen Abend, tschüss. So kann es gehen. Wir driften jetzt so ein bisschen in diese File-Sharing is evil or not Ecke ab. Ich würde gerne nochmal bei dem offenen WLAN bleiben, weil wir sagen, das eigentliche Thema war ja dieses zur Verfügung stellen von Infrastrukturen für die Allgemeinheit. Und eine häufige Frage, also was wir jetzt gelernt haben, ist zu sagen, diese Störerhaftung kriegen wir anscheinend nicht politisch geklärt. Bea, unsere studierte Rechtsverdreherin, sagt so, naja, das ist relativ unwahrscheinlich, dass wir das irgendwie so in der Lebenszeit hinkriegen, vielleicht. Mal abgesehen davon gibt es ja diese Idee, das WLAN aufzumachen trotzdem und manche Leute sagen so, wie Erdgeist sagen so, das ist für mich einfach, das gehört sich für mich so, das ist eine Höflichkeit, mein WLAN auch anderen Leuten anzubieten. Eine häufige Angst, die ich bei Leuten erlebe, ist nicht nur das Politische, das Juristische, sondern auch, dass sie sagen, so, wenn ich mein WLAN aufmache, gewähre ich dann nicht Hackern noch extra freien Zugriff auf meinen Rechner. Also einfach die Angst, da technisch was falsch zu machen, wenn man sein WLAN aufmacht. Wie sieht es denn damit aus?
Ja.
Aha, gut.
Aber das tut man ja in vielen Fällen, ist die Gefahr eigentlich eher aus dem Internet, ist die Gefahr eigentlich eher aus Attacken, die passieren, wenn man Webseiten besucht und von irgendwelchen targeted Attacks, von Leuten, die jetzt wirklich rumfahren, wardriven und auf die WLANs da zugreifen. Ja, habe ich noch nicht gehört. Es gibt, wenn ich jetzt Firma bin, dann würde ich mir das vielleicht überlegen, ob ich dann extra Gäste-Netzwerk anbiete, was ich nochmal physikalisch trenne.
Lass uns mal bitte nochmal ganz einfach machen. Die einfache Frage ist ja erstmal, wenn ich ein WLAN aufmache, dann erlaube ich ja demjenigen Zutritt zu meinem lokalen Netzwerk. Bin ich dann angreifbarer oder nicht?
Kommt ganz drauf an, wie du das Netzwerk konfigurierst. Das kommt drauf an.
Okay,
spiel ich jetzt auch mal Jurist.
Okay, ihr verdammten Juristen. Ganz normaler Typ holt sich einen Windows-Rechner, patcht den, weil Microsoft das ja irgendwie anbietet, macht dann sein WLAN auf.
Also wenn das WLAN dann unverschlüsselt ist, so richtig offen, also es gibt ja einmal die Variante zum Beispiel, das Café hängt dann einen A4-Zettel hin mit WLAN-Name und Passwort.
Ja, nee, wir sagen jetzt
aber richtig. Aber so richtig offen, das heißt offen. Dann auch, dass die gesamte Kommunikation vom Rechner zum Internet unverschlüsselt läuft und auch dadurch vulnerable ist. Also du kannst dich dann zum Beispiel da hinstellen und die E-Mail-Provider-Webseite vorspielen und die Passwörter abgreifen, wenn das nicht ordentlich verschlüsselt ist.
Das heißt, okay, da müsste also der Benutzer auf seinem Rechner darauf achten, dass er sozusagen immer brav alles schon von sich aus verschlüsselt.
Genau.
Jetzt hast du gerade gesagt, wenn ich das WLAN verschlüssele, aber das Passwort angebe, dann ist das irgendwie anders.
Dann ist halt die Kommunikation verschlüsselt, aber wie das dann mit der Störerhaftung ist, weiß ich nicht genau.
Nee, es geht nicht um die Störerhaftung. Es geht jetzt erstmal sozusagen an dieser Stelle tatsächlich nur um den technischen Aspekt.
Der technische Aspekt ist, dass dann für jeden einzelnen Client, also für jeden einzelnen Teilnehmer in dem WLAN, ein eigener Session-Key ausgehandelt wird und man kann die Pakete der anderen üblicherweise nicht entschlüsseln. Man sieht aber die IP-Adressen der anderen Leute innerhalb des LANs, kann dann, wenn man die angreifen möchte, kann man die dann auch, wenn man geroutet wird, und also wenn man nicht direkt ins Internet geroutet wird, sondern auch noch innerhalb des LANs, kann man natürlich dann Angriffe auch versuchen.
Also das ist eh so ein Angriffsfall, der immer vorhanden ist, sobald man halt den fremden Access Point nutzt. Das ist, also man muss halt selbst entscheiden, ob man demjenigen vertraut, von dem man das Internet benutzt oder nicht, weil es kann jetzt auch jemand sein, wenn es irgendwie halt hochverschlüsselt ist, dass trotzdem der Access Point Betreiber irgendwie jetzt einen kriminellen Hintergedanken hat und die Kommunikation mitschneidet oder.
Also ja, es geht in beide Richtungen.
Ja, okay, das geht in beide Richtungen. Aber nur um sagen, bei dem konkreten Fall zu bleiben, es wäre also sozusagen schon ein kleines bisschen sicherer, wenn ich mein WLAN öffentlich zur Verfügung stellen will, wenn ich sozusagen es gibt ja diese SSID, also wenn ich meinen Rechner aufklappe und mir die WLANs anzeigen lasse. Ich könnte also mein WLAN nehmen, das WPA2 verschlüsseln und in diesen Namen, der angezeigt wird, schreiben, so irgendwie Username, so, nee, einfach nur das Passwort. Ja. Also Passwort für dieses WLAN ist so und so. Da hätte ich zumindest schon mal, dass der Verkehr innerhalb des Netzwerks verschlüsselt ist.
Genau.
Okay. Könnt ihr also, wenn ihr das wollt, könnt ihr das zum Beispiel so machen. Jetzt hört sich das natürlich so an, okay, wir sind jetzt in diesem lokalen Netzwerk drin und deswegen machen wir uns angreifbarer. Man muss aber auch mal deutlich sagen, das ist genau dieselbe Szenerie, genau dieselbe Situation, wie wenn ich in ein Café gehe und dort den Rechner aufklappe.
Ja. Oder gar fremde Rechner benutzt in einem Internetcafé.
Ja.
Also klassisches Beispiel, man vergisst sich bei Facebook auszuloggen im Internetcafé oder zum Beispiel, dass man so weit geht und sagt, jemand gaukelt halt vor, dass sein Rechner jetzt Facebook ist und du loggst dich mit deinem Rechner auf meinem Rechner ein und ich greife dein Passwort ab und du meldest dich nicht direkt bei Facebook an.
Also die Frage, die ich wollte jetzt nicht auf einen konkreten Facebook-Hack raus, sondern die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, wenn ich jetzt jemand bin, der einen Laptop hat. Ich benutze ihn zu Hause und ich benutze ihn auch in einem Café und überall, wo ich damit hingehe, und überlege mir jetzt, ob es gefährlich ist, wenn ich mein WLAN aufmache. Dann ist es doch sozusagen eigentlich diese Sicherheit, die mir mein WLAN, das ich nur ganz alleine benutze, ist doch eher sozusagen eine gefühlte Sicherheit. Aber eigentlich begebe ich mich ja eh immer in Gefahrensituationen, dadurch, dass ich im Café auch meinen Rechner aufklappe.
Ich glaube, ein Großteil der Angriffe auf deinen Rechner passieren einfach nicht außerhalb deines LANs, weil ein Großteil der Angriffe, deren man mit seinem Rechner ausgesetzt ist, sind so Schrotflintenangriffe von Leuten, die einfach nur auf Rechnern möglichst viel Schadsoftware installieren wollen, um dann Spam zu verschicken, um dort deine Bankdaten abzugreifen. Und die Probleme hast du normalerweise nicht, dass jetzt irgendein Hacker dediziert dir hinterher ist, um gerade in deinem Netzwerk rumzuschnüffeln. Also,
theoretisch könntest du mehr Schaden verursachen, aber es ist einfach nicht der Fall, dass sich jemand in einen Café setzt, um dann da vielleicht irgendwie 5 Rechner, die da rumstehen, zu ownen. Sondern das kann man halt irgendwie über einen Botnet irgendwie 10-mal effektiver über das gesamte Internet machen. Und dazu muss ich mir nicht die Mühe machen, um sozusagen mein Haus zu verlassen und mich in ein Café in die Sonne zu setzen.
Okay, verstehe. Na gut. So, ich lerne in diesem Fall sagen, also technisch gesehen, ich soll meinen Rechner eh immer sozusagen so sicher machen, wie es geht. Dann ist es auch egal, ob mein Netzwerk zu Hause offen ist oder nicht. Aber ich bin trotzdem ein bisschen unbefriedigt, weil dieses Störerhaftungsding, also generell kriegen wir das heute anscheinend nicht geklärt. Also ist denn eure Meinung, wir sollten alle unser Netzwerk aufmachen und lass uns mal drauf ankommen? Oder ja, ich weiß nicht, ich bin jetzt sozusagen wirklich so ein bisschen unsicher. Was ist denn jetzt ein guter Weg?
Was ein guter Weg ist für jeden Einzelnen, muss man natürlich schauen, wo die Komfortzone des einzelnen Benutzers ist. Ich will da niemanden oktroyieren, was er tun soll. Ich sage einfach nur, wie ich mich fühle und okay. Wenn es andere Leute gibt, die mich dann eher als potenzielle Schadensquelle betrachten, weil ich dieses Internet benutze oder weil ich da drinnen Leuten, ohne deren Personalausweis vorher aufzunehmen, Zugang zu dem Internet gebe, dann muss ich mich dann im Zweifel damit auseinandersetzen, wenn es mich dann irgendwann mal betrifft. Aber bis dahin gebe ich einfach mal Vorschussvertrauen an meine Mitbenutzer meines WLANs.
Wie machst du das zu Hause? Ist dein WLAN tatsächlich einfach offen?
Mein WLAN ist offen und ich habe einen MAC-Adressenfilter, sodass alle MAC-Adressen, die ich kenne, bekommen ungedrosseltes Internet und alle, die ich nicht kenne, bekommen so ISDN-Geschwindigkeit, unbequem ihre Mails runterzuladen und vielleicht mal News zu klicken, aber File-Sharing schnarcht einfach, lohnt nicht.
Okay, also das heißt, also ich logge mich bei, also wenn ich sehe dein WLAN, logge mich ein, also es ist einfach nicht schnell.
Das ist dann für mich einfach als nicht schnell.
Okay. Alles klar. Dann fragen wir jetzt einfach mal die Reihe durch. Bea, wie ist es bei dir zu Hause?
Oh, ich wohne da, wo, also ich brauche mein WLAN nicht aufzumachen. Also es wurde nicht funktioniert. Ich habe da niemanden, der, also ich wohne in so einem, ich würde es ja gar nicht im Radio sagen.
Im Wald?
Ja, so ungefähr.
Okay.
Ja, so ungefähr. Also ich habe niemanden, der mitbenutzt.
Aber müsstest du denn nicht trotzdem mit gutem Beispiel und wegen des Prinzips?
Nee, okay, ich mach das auf der anderen Ebene. Ich unterstütze Leute dabei, gegen diese Abmahnindustrie vorzugehen, juristisch. Und das ist auch das, was ich halt jedem ans Herz lege.
Ja, okay, das klang vorher schon ein bisschen an. Ja,
ja, genau. Also das sicherlich gibt es Lösungen auf der technischen Seite. Also eigentlich müssten diese ganzen Verwerter das Geld von den Anwälten wegziehen und mal in die Innovation stecken. So.
Ach, jetzt hör mal auf, bitte. Ja. Komm mal denn ein.
Aber wir können sie vielleicht auch zwingen dazu.
Okay, jetzt hast du gerade gesagt, du hilfst anderen Leuten, gibt es tatsächlich zu sagen, also außer zu meinem eigenen Anwalt zu gehen, meinst du das jetzt politische Arbeit oder richtest du auch in konkreten Fällen?
Konkrete Fälle, und zwar die Freifunkfälle. Ja.
Okay, also sozusagen für die Freifunker, wenn da was passiert, bist du sozusagen als unterstützende juristische Kraft.
Genau, die trauen sich nicht so wirklich zu klagen, weil ja, also man möchte ja immer so das ärmste Würstchen von okay, also vom Ende fertig machen. Also weil Freifunk ist halt schon eine größere Community. Aber wenn sie dann da klagen, dann, also auch in dem Vorbereich bin ich dabei und unterstütze.
Okay,
also wir wollen natürlich auch, dass sie klagen.
Dann zeigen wir es euch. Ja. Verstehe. Kai, wie machst du das zu Hause?
Ich habe ein offenes WLAN, was aber richtig offen ist. Sprich, die Leute, die sich da anmelden, kriegen auch eine eindeutige IP-Adresse, und aber mit Loggen tue ich da jetzt nichts. Also es ist eigentlich vollkommen anonym mit maximalem Komfort.
Okay, und dir ist aber auch noch nichts passiert?
Nö.
Hast du einen Plan B oder C? Also wie würdest du jetzt reagieren, wenn jetzt so eine Abmahnung mal bei dir reinflattert?
Muss erst mal einer ankommen und dann mal schauen.
Ignorance is bliss, as a wise man.
Beziehungsweise einfach mal rumfragen, was dann die tagesaktuelle Strategie ist. Ignorieren oder bezahlen oder Anwalt drauf hetzen.
Gibt es, apropos tagesaktuelle Strategie, wo wendet man sich denn hin?
Gute Frage.
Na, Internet. Einfach, meistens reicht es, also meistens sind es ja Serienbriefe, wo man ganz sicher nicht der Einzige ist, der es bekommen hat. Dann gibt man einfach so die ersten paar Worte aus dem Schreiben in Google ein, und dann hat man da so eine Liste von hunderten von Links, wo Foren voll sind von was funktioniert und was nicht.
Also ja, aber ich hatte gehofft, es gibt sozusagen so eine Art Anlaufstellen von Leuten, die sich mit so einem Thema beschäftigen. Nein.
Sollte man mal, wa?
Sollte man mal, könnte mal einer. Also es gibt übrigens den Blog zum Chaos Radio, und da gibt es auch einen Eintrag zu jeder Sendung. Und wenn ihr jetzt also denkt, ja, natürlich gibt es das, das kann man noch direkt mal da in die Kommentare schreiben. Wären wir sehr verbunden, glaube ich. So, dann kommen wir jetzt an dieser Stelle zur Werbung, weil ich glaube, das Thema haben wir jetzt erschöpfend nicht gelöst, möchte ich sagen. Also wenn ihr da wirklich noch Meinung habt, schreibt auch die gerne in den Kommentaren. Podcast dieser Sendung gibt es, wie gesagt, noch. Ein spannendes Thema, das uns wahrscheinlich noch einige Weile erhalten bleibt. Ich möchte den Werbeblock anfangen mit den Freifunkern tatsächlich, also weil du ja gesagt hast, du unterstützt da auch und eine Community, die sich genau mit dem zusammensetzt. Wenn man da jetzt denkt, so Freifunker hört sich irgendwie cool an, kann man da mitmachen? Wenn ja, wo geht man hin? Was muss man machen und überhaupt? Bier? Bia ist gerade ganz erschreckt, aber Bia ist doch von den Freifunkern.
Ja, ist
hat
richtig,
ich das,
ist richtig,
ich das missverstanden?
Nein, ich dachte, du spielst jetzt tatsächlich irgendwas ein. Okay.
Nein.
Okay, ich bin Radiohörer, ja. Freifunk, die Internetseite, ja. Freifunk.de.
.net,
dankeschön. und da könnt ihr die. Kommt ihr an die Software ran, da kommt ihr an sämtliche Informationen ran. Auch so, da gibt es auch einen Blog mit Störerhaftung. So. Mhm. Und da kriegt ihr die ganzen Informationen, halt auch die technischen Informationen, wie das funktioniert. Und jetzt, ja, macht mit.
Jetzt gibt es ja Leute, die denken so, ja, nee, bitte nicht die langen Texte, da komme ich nicht mit klar. Gibt es so einen Tag, der regelmäßig stattfindet?
Ach so,
wo man
ja,
sagen kann?
Mittwochs in die Seabase.
In die CBS, die ist an der Janowitzbrücke.
Richtig, genau.
Genau. Hat auch eine Webseite, kann man nachgucken, wo die genau ist.
Die Regie teilt mir gerade mit, dass es im Internet noch eine Webseite namens störerhaftung.net gibt, Störer mit OE, bei der Dokumente und Hinweise, wenn man dort Betroffener ist, sich durchlesen kann, die auch nicht so lang sind, die Texte.
Sehr gut. So, der Club hat dann irgendwie in der nächsten Woche noch etwas vor, was überhaupt gar nichts mit Schülerhaftung zu tun hat, aber auch mit dem Club und die Leute und Themen kennenlernen. Was genau passiert da?
Na, der Chaos Computer Club hat ja eine unregelmäßige und jetzt hoffentlich demnächst regelmäßigere Vortragsreihe zu dem offenen Donnerstag und zu dem nächsten offenen Donnerstag in der Marienstraße 11 in 10117 Berlin findet ein Datengarten statt von Konstanze Kurz zu elektronischen Wahlverfahren, zu der Geschichte, zu den aktuellen Entwicklungen und zu dem Versuch mit hässlichen elektronischen Wahlmaschinen unsere Demokratie zu übernehmen und wie der CCC das verhindert hat.
Also ich wollte gerade sagen, also die großen Geschichten, also die niederländische Wahlautomatik, die hat man ja möglicherweise schon mal gehört. Gibt es, also ist sozusagen das ein Rerun oder gibt es da noch die kleineren Details?
Das gibt erstmal einen Wrap-up von dem, was passiert ist, aber Frau Konstanze Kurz hat ja ihre Dissertation zu diesem Thema geschrieben und hat dort viele, viele, viele spannende kleine neue Anekdoten und Details, die sie da auch mal gerne wieder einem größeren Publikum in komprimierter Form vermitteln möchte.
Nächsten Donnerstag also in der Marienstraße 11 beim Chaos Computer Club, könnt ihr gerne hingehen und mal was Neues lernen. Ich danke Erdgeist, vielen Dank.
Gerne.
Danke, das freut mich. Ich danke Bea fürs Vorbeikommen und Erklären.
Auch gerne.
Und Kai für die Anekdoten und das Erklären, wie man ein Netzwerk, ein großes, größeres betreibt.
Auch gerne.
Und wünsche euch viel Spaß. Podcast gibt es, wie gesagt, noch heute Nacht unter den diversen Webadressen. Henrik Schröder kommt jetzt gleich, macht den Night Flight und mir bleibt nur noch zu sagen, mein Name ist Markus Richter und ich habe eine wichtige Nachricht für euch. Macht immer schön eure Backups und lasst euch nicht überwachen. Tschüss. You know how all those bad boy rappers claim. How much weed they drink, and how many 40s they smoke, and how many women they've kissed with at the same time. But you see, I'm addicted to something else. It's not about fancy cars or bling bling, unless it's a glitter animation. I've seen more websites than any lousy-ass browser. I've clicked more than Douglas Engelbart. I'm as bossy as Bowser. Don't even remember all my email addresses. And I've got more screen names than Sleepy's got mattresses. I need the internet like Whitney Houston needs crack. If you feel the same way, let me see you delicious this track. I spent more time online than Tim Berners-Lee. When I go to a club, it's mostly a surf club, you see. I've cow-paid more money than you've got pictures on Flickr. They call me the Uber YouTuber, MySpace clicker. I love amateur homepages and dirt-style design. The interweb's a ghetto full of gustatory crime. Cross your fingers, make your hand look like a W and holla website! Hello, my future girlfriend. This is what I sound like. Photosending, upping it up. Check your birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up in the club. Let me see you shaking it, don't stop. Rub it down, bounce around. Wiggle every pound. Get it to the hyper ground. Everybody dance, jump if you like it, this sound. Feel the bass drop, hear the beat pop. What you gon' do? When it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe. It goes, oohs, oohs, happy face balloons. Unfadable pokey tunes. Dance moves from shitty cartoons. Pretty hot wounds on over afternoons. The club's full with the whole sweaty nation. That seems out of the wrong medication. Rave invasion, it's a T-Tang. Moin, peng, pong, jump, peng. 1, 2, 4, 3, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It's an index finger party. Even your users holla website. Everybody come on holla website. Come on a holla website. Don't forget I'm in your extended network.
biatch.
Expo 2000.